Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
So, jetzt passiert dann doch das, was eigentlich unüblich und untypisch ist für Bundespräsidenten. Es verspätet sich ein bisschen. Ich glaube, wir haben schon 11 Uhr.
Haben Sie eine Erklärung dafür? Herr Becker, warum verspätet sich das? Sicherlich auch kein leichter Gang, ne?
Nein, es ist kein leichter Gang für Christian Wulff. Wir haben ja in den letzten Wochen erlebt, wie er ja im Grunde am Amt, ja, böse Zungen haben geschrieben, klebt. So, die Tür geht auf. Jetzt wird gleich der Bundespräsident kommen. Ein Bediensteter legt eine schriftliche Erklärung in einer Mappe hin.
Die Berichterstattungen, die wir in den vergangenen 2 Monaten erlebt haben, haben meine Frau und mich verletzt.
Und damit wird Christian Wulff nicht Reinhard Becker von der ARD gemeint haben, der vor der Rücktrittserklärung, wie eben gehört, auf die unübliche Verspätung hinwies oder die bösen Zungen, die ihm ja Kleben am Amt vorgeworfen haben. Was genau ihn und seine Frau verletzt haben, blieb er der Öffentlichkeit schuldig. Ob Springer-Konzerngeschäftsführer Christoph Käse etwas mit dem Vorwurf anfangen mag, gleich. Außerdem ACTA, doch vielleicht ganz harmlos, wie das Internet in Griechenland Menschen in der Finanzkrise vor dem Absturz in die Armut und Obdachlosigkeit bewahrt und NDR-Reporter Christoph Lüttger zum Freund der Politiker Carsten Maschmeyer. Und das alles
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Was waren das für qualvolle Wochen bis zum Rücktritt des Bundespräsidenten? Und immer wieder legten die Medien neue Fakten auf den Tisch. Schuld war nicht nur die Hartnäckigkeit Wulffs, im Amte zu verbleiben, sondern auch unser Gehirn. Die Medien mussten einfach nachlegen, denn irgendwann lässt unsere Aufmerksamkeit nach. Wir sind einfach satt. Ja, und ich fragte gestern bei einer Tagung der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen und der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimediadienste in Berlin die Gehirnforscherin von der Ruhr-Uni Bochum, und zwar mit einem sehr kompliziert aussprechenden Namen, ich hoffe, ich schaff's, Professor Dr. Denise Manham-Vaughan, ob denn das wirklich so stimme, ob man das einfach so sagen kann.
Ich denke, man kann schon von einer solchen Grenze sprechen, im Sinne, dass unser Gehirne motivieren sich auch gewissermaßen durch Neuigkeit. So neue Erfahrungen, neue Erlebnisse, das holt viel mehr Aufmerksamkeit auf sich. Man lernt schneller, wenn man dann hoch aufmerksam ist, weil man dann die Information viel präziser und viel genauer aufnimmt. Und wenn die Neuigkeit nachlässt, dann lässt auch die Aufmerksamkeit gewissermaßen nach.
Aber was lässt er nach im Gehirn? Also die Neuigkeit ist ja, die steht ja objektiv im Raum, aber das Gehirn verarbeitet die und wird irgendwo abgelegt und dann ist sie nicht mehr neu für uns?
Das ist schwierig genau zu sagen, aber es ist so, dass das Gehirn schon sehr aktiv wird, wenn wir neue Erlebnisse erfahren oder erleben. Und dann werden die Grundsteine gelegt für die Bildung eines neuen Gedächtnisengramms sozusagen. Und wenn das Gehirn dann das bereits etabliert hat, kann das nur ein bisschen an dieser Erinnerung feilen, so ein bisschen Information dazu tun. Und wenn die Information, die wir dann dazu bekommen, sehr ähnlich wirkt, dann arbeitet das Gehirn nicht so hart, diese Information weiter aufzubauen, weil eine gewisse Familiarität sozusagen entstanden ist. Also um die Aufmerksamkeit wirklich an sich zu holen, muss die Information sehr spannend und eigentlich relativ neu sein.
Also ich beobachte immer so Nachrichtenwellen oder wie man auch sagt, Mediensäue, die durch die Dörfer getrieben werden, im Wochen- oder 14-Tage-Zyklus. Ist das, was sich mit Ihren Forschungen deckt, dass nach einer gewissen Zeit, eben einer Woche oder 14 Tagen, die Aufmerksamkeit runtergeht, obwohl vielleicht der Neuigkeitswert nach wie vor nicht abgeebbt, Schweinegrippe zum Beispiel oder SARS oder diese ganzen medizinischen Dinge, wo man ja eigentlich Aufmerksamkeit braucht, um gesund zu bleiben, also gar nicht mal um informiert zu bleiben, sondern damit man sich vor einer Krankheit schützt.
Ich glaube, man hat das nicht wirklich im Sinne der Langlebigkeit erforscht. Aber was man sicherlich sagen kann, ist, dass die emotionale Beteiligung nimmt ab. Wenn man ein Erlebnis, ein starkes Erlebnis oder bewegende Information zum ersten Mal wahrnimmt, wird man auch emotional mitgerissen. Und das erzeugt schon Veränderungen im Gehirn. Ganz bestimmte Botenstoffe werden freigesetzt. Man empfindet entweder Freude oder Trauer, Entsetzen oder Erschrecken. Und diese Gefühle sind beim ersten Mal viel stärker als beim wiederholten Mal. Und wenn diese Erlebnisse bzw. diese Informationen sich mal wiederholt werden, irgendwann mal rufen die einen viel kleineren emotionalen Reaktionen ab, beziehungsweise gar keine mehr. Und dadurch dann wird die Fähigkeit zu lernen weniger. Und gewissermaßen, weil diese emotionale Beteiligung nachlässt, ist auch die Interessensbeteiligung weniger.
Nun habe ich gelernt, das ist so eine Redensart, die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit oder steter Tropfen hüllt den Stein. Nun kann man im neuesten Geo-Magazin allerdings auch eine Psychologin lesen, die sagte, sinnstiftendes Wissen entsteht nicht in der Wiederholung immer gleicher Schemata, sondern durch die geistige Auseinandersetzung mit immer neuen Ereignissen und Begriffen. Heißt das für Medienschaffende, also ob sie Filme machen oder Nachrichten produzieren, dass sie sich immer wieder einen neuen Zugang für alte Themen suchen müssen, damit sie an die Konsumenten kommen? Oder ist nicht tatsächlich so, dass man, das sieht man ja in der Dramaturgie zum Beispiel, es gibt immer wieder das dramaturgische Prinzip ein Mann, zwei Frauen, das immer nur wieder variiert wird und immer wieder gern gesehen wird, dass nicht vielleicht die Wiederholung hier dann doch eher einen Lerneffekt auslöst?
Ja, also beide Aussagen stimmen. Eric Kandel hat den Nobelpreis für Medizin vor einigen Jahren gewonnen für seine Leistung als Gedächtnisforscher. Und er hat unter anderem nachgewiesen, dass die Wiederholung von Informationsblöcken, von Lernblöcken tatsächlich zu langfristiger Gedächtnisbildung führen. Man muss immer so eine Pause dazwischen legen. Das ist auch wichtig, weil die Information muss verfestigt und konsolidiert werden. Aber das ist letzten Endes die Strategie in unseren Schulen. Stoff wird immer wieder wiederholt, bis es beginnt, hängen zu bleiben. Bei der ersten Begegnung wird quasi ein Gerüst gestellt und bei der nächsten Begegnung füllt man dieses Gerüst langsam auf und irgendwann mal hat man dann die Fakten befestigt im Kopf. Also das stimmt immer noch. Nur das ist sehr langwierig. Also wenn man das mit wenig Motivation, wenig Interesse oder vielleicht eine gewisse Passivität durchsetzen will, dann dauert es viel länger, als wenn man wirklich total begeistert und, wie gesagt, emotional mitgerissen ist. Also die Psychologen, die Sie erwähnen, hat auch mit dieser Aussage auch recht, weil wenn die Information als spannend und neu wahrgenommen wird, arbeitet das Gehirn einfach mehr mit, weil diese emotional verkoppelte Botenstoffe auch mit freigesetzt werden.
Nochmal zur Verletzung von Christian Wulff durch die mediale Dauerbeobachtung gegen das Vergessen, wie wir gerade gehört haben von Professor Dr. Denise Manham-Roan. Ja, die Berichterstattung, die wir in den vergangenen 2 Monaten erlebt haben, haben meine Frau und mich verletzt. Ich fragte den Konzerngeschäftsführer Public Affairs der Axel Springer AG, Christoph Käse, ob ihn vielleicht wiederum diese Äußerung Wulffs verletzt habe.
Nein, der Springer-Konzern war auch nicht daran beteiligt. Das ist Sache der Redaktion. Die Redaktionen sind bei uns völlig unabhängig. Und insofern steht es mir als Vertreter des Verlages auch nicht zu, das zu kommentieren. Da bitte ich um Verständnis drum, sondern das ist wirklich redaktionelle Angelegenheit.
Würden Sie dennoch als jemand, der Verantwortung trägt für diesen Konzern, sagen, dass diese Einwände des Bundespräsidenten berechtigt sind?
Nochmal, das steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Was ich aber doch beobachten kann, ist, dass diese Affäre, und das gilt nicht nur für die Bild-Zeitung und auch für andere Medien, aber vor allen Dingen für die Bild-Zeitung, von Profi-Journalisten aufgeklärt und aufgedeckt worden sind. Der Großteil der investigativen Leistung in diesem Zusammenhang ist von Profis erbracht worden. Und das ist doch ganz interessant in der Zusammenschau mit den Protesten gegen ACTA, wo ja immer wieder auch, nicht von ACTA-Gegnern an sich, aber doch immer wieder aus der Netzgemeinde, der Hinweis kommt, dass es der Profi die Journalisten gar nicht mehr bedürfe, dass die Blogosphäre das ganz alleine machen könne, dass man auch gar nicht zu bezahlen braucht für Inhalte, dass es eigentlich gar keine Profis braucht, weil die Netznutzer und Mitglieder machen das alles untereinander aus. Dieser Fall hat ganz deutlich gezeigt, dass das nicht der Fall ist, sondern dass man Profis braucht, um in einer Demokratie Investigation und investigative Berichterstattung leisten zu können.
Und die Profis der Bild-Zeitung sind mit der Wulff-Story in der Vorauswahl für den im Mai zu verleihenden Henry-Nannen-Preis in diesem Jahr. Von Christoph Käse hören wir gleich mehr zum Thema ACTA. Er hatte es ja kurz angedeutet. Da ist ja immer noch nicht so richtig klar, ist ACTA nun harmlos oder vielleicht doch eher etwas, was man abwählen sollte, zumindest in Form von Protest. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und weiter geht's mit Christoph Käse. Er ist nicht nur Konzerngeschäftsführer Public Affairs der Axel Springer AG. Er vertritt auch gemeinsam mit Professor Schweizer von Bode alle deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenverlage in Fragen des Urheberrechts. Und er ist zudem auch noch selbst Blogger. Also er ist in beiden Sphären unterwegs. Aber er twitterte letzten Sonnabend, während CC-Chef Markus Begidal gegen Urheberschutz demonstriert, hier ein Vorschlag, wie CC-Urheber besser schützen könnte. CC heißt Creative Commons und diese Idee erklärt Christoph Käse gleich selbst und auch so ein bisschen die Konfrontation, die er hat mit Menschen, die gegen ACTA, dem Anti-Piraterie-Abkommen, demonstrieren.
Markus Begidal hat nicht nur die Proteste maßgeblich organisiert am Wochenende gegen ACTA, sondern ist in einer anderen Funktion auch, man könnte sagen, Botschafter für ein Lizenzmodell, das aus den USA gekommen ist. Das heißt Creative Commons. Creative Commons halte ich persönlich und beobachte seit Jahren für ein sehr intelligentes System. Was macht Creative Commons? Creative Commons gibt dem Urheber, dem Journalisten, dem Musiker, dem Filmemacher die Möglichkeit, sein Werk auf eine ganz bequeme Art und Weise legal zu lizenzieren. Wie geschieht das? Indem man unter das Werk, sagen wir das Foto oder den Artikel, einen Link stellt, wo drauf steht, dieses Werk darf unter folgenden Bedingungen genutzt werden. Da gibt es vier Bedingungsformen. Das eine beispielsweise ist, du darfst es benutzen, darfst es zitieren, darfst es auch weiter bearbeiten, aber nur, wenn du meinen Namen verwendest. Du darfst das lieber Nutzer tun, aber nur, wenn du es unter gleichen Bedingungen weitergibst. So gibt es insgesamt vier, ich nenne sie Attribute, die in sechs Lizenzkombinationen zusammengestellt ist. Und wenn man jetzt ein Werk ins Internet stellt, kann man sagen, dies soll unter folgender Lizenz nur möglich sein. Das ist ein im Rahmen des Urheberrechts stattfindendes Vereinfachungsverfahren zur Erteilung von Lizenzen. Das finde ich grundvernünftig. Aber Creative Commons hat aus meiner Sicht einen Nachteil. Es ist bisher nicht verbunden mit Möglichkeiten, Geld zu verdienen, sondern alle Lizenzformen, die da sind, stellen immer darauf ab, dass es kostenlos genutzt werden kann. Aus meiner persönlichen Sicht wäre Creative Commons mit sehr einfachen Möglichkeiten zu erweitern, auch für die kommerzielle Nutzung. Und damit würde es auch die Möglichkeit geben können, dass Menschen mit dem Werk ihres Geistes Geld verdienen können. Und ich habe in meinem Blog während der ACTA-Konferenz, habe ich die Zeit genutzt dafür, an diesem Wochenende aufzuschreiben, wie ich mir vorstellen könnte, dass durch ganz einfache Lizenzerweiterung bei Creative Commons auch eine Möglichkeit besteht, dass man Geld bezahlt. Also beispielsweise könnte ein Zeichen sein, so ein kleines Eurozeichen mit einem Kreis drumherum, wo meinetwegen 50 Euro daneben steht. Das würde bedeuten, man darf das nutzen, man muss nicht vorher nochmal getrennt fragen, aber wenn man es benutzt, muss man dem Urheber da 50 Euro überweisen.
Aber inwieweit hat das Ganze mit der ACTA-Problematik zu tun? Die Kritiker sagen ja, ACTA wurde zwar ursprünglich erfunden, um Piraterie zu bekämpfen, um Werte, auch das Wort geistiges Eigentum ist da noch so ein bisschen umstritten, ob es das überhaupt gibt, aber inwieweit Werte geschützt werden können. Und sie befürchten, dass mit dem Schutz auch eine Überwachung einherkommt. Denn man muss ja irgendwie untersuchen, was ist denn schützenswert, und dann muss man praktisch in Echtzeit das Netz scannen. Das sind, glaube ich, so die grundsätzlichen Befürchtungen. Wo könnte da aus Ihrer Perspektive ACTA sinnvoll schützen, ohne die Befürchtungen der Protestierer, der Demonstranten zu briskieren?
Ne, das, was die Protestanten sagen, steht einfach in dem Text nicht drin. Den Text kann man sich sehr leicht herunterladen, das sind knapp über 50 Seiten. Und bisher in der Debatte hat mir noch niemand eine Stelle zeigen können, die auch nur im Ansatz das belegt, was von der Protestbewegung jetzt am vergangenen Wochenende behauptet worden ist. Und das ist nicht nur meine Meinung. Beispielsweise der nun wirklich nicht als konservativ verschriene Autor Herbert Prantl hat in der Süddeutschen Zeitung einen wirklich glänzenden Leitartikel zu dem Thema geschrieben, wo er genau die gleiche Meinung vertreten hat. Es steht einfach schlicht nicht drin. Deswegen ist ACTA einfach das falsche Gesetz, es ist noch nicht mal ein Gesetz, sondern ein internationales Abkommen, sich daran abzuarbeiten. Was ist ACTA? ACTA ist ein internationales Handelsabkommen, das bestehende Handelsabkommen erweitert. Es enthält überhaupt gar keine konkreten Vorschriften, sondern legt nur einen Rahmen fest, innerhalb derer die Vertragsparteien ihre Gesetzgebung ausgestalten sollen. Nun ist es so, dass das, was dort gelegt wird als Richtlinie in der Europäischen Union und ganz besonders in Deutschland schon längst Gesetz ist. Nichts davon ist neu. ACTA enthält nicht eine einzige Vorschrift, eine einzige Idee, einen einzigen Grundsatz, der in Deutschland neu in das Recht eingeführt werden sollte, sondern was tut ACTA? ACTA er schafft einen Weltstandard und bringt andere Handelsräume, und deswegen ist es als internationales Handelsabkommen so wichtig, auf den Stand des europäischen Rechtes. Das bedeutet, wir erleben hier mit ACTA eigentlich eine sehr begrüßenswerte Harmonisierung von Urheberrecht, Weltstandards. Immer wieder wird ja gefordert, dass, wenn Europa mal vorausgegangen ist und Vorbilder geschaffen hat, dass das auch internationales Recht wird. ACTA ist nicht das zentrale Mittel dafür, sondern ein eher mittelmäßig bedeutendes Zusatzabkommen, das ergänzend zu bestehenden Abkommen wirken soll. Die gesamte Aufregung, die darüber gemacht wird, ist völlig übertrieben. In Deutschland hat auch die Bundesjustizministerin darauf hingewiesen, daraufhin ist auch im EU-Parlament in der Diskussion sehr häufig hingewiesen worden, verlangt in keinem europäischen Mitgliedsland der Europäischen Union auch nur ein Jota Gesetzesänderung. Warum dafür mit diesem Inbrunst der Empörung und diesen nicht zutreffenden, inhaltlich falschen Vorwürfen so viele Menschen auf die Straße gehen, kann ich mir nicht erklären. Ich kann es mir nur dadurch erklären, dass die wenigsten derjenigen demonstriert haben. Das muss man, ohne jemandem zu nahe zu treten zu wollen, doch schon, glaube ich, einfach festhalten, dass den Text nicht gelesen hat. Sonst kann ich mir nicht erklären, warum man bei minus 15 Grad auf die Straße geht.
Gilt das auch für die Bundesjustizministerin, die sich sogar über Twitter distanziert hat von ACTA?
Die Bundesjustizministerin, so wie ich sie verstanden habe, hat in dem Video und auch auf ihrer Webseite gesagt und inhaltlich völlig zutreffend gesagt, dass ACTA in Deutschland keine Änderungen des Urheberrechts auslöst. Mehr hat sie nicht gesagt. Eine Distanzierung von ACTA habe ich aus den Worten der Ministerin nicht herausgelesen.
Es war also wortwörtlich in ihrem Twitter-Account nachzulesen, sie distanziert sich. Distanziert.
Sie hat, ich kann das nicht kommentieren, weil ich den Twitter-Tweet nicht gelesen habe. Ich habe nur gelesen, was auf ihrer Webseite steht. Da hat sie das klar in den Kontext zu ACTA gestellt. In der Tat hat sie eine weitere Prüfung zugesagt und daher die Unterschrift zunächst nicht geleistet. Allerdings hat noch gleich am nächsten Tag der Regierungssprecher für die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung erklärt, dass die Bundesregierung zu ACTA steht. Und heute haben die in der sogenannten Content-Allianz organisierten Unternehmen der Kreativwirtschaft, darunter übrigens auch die ARD und auch das ZDF, sehr deutlich gesagt, dass ACTA unterzeichnet werden muss, weil es ein begrüßenswerter Vorgang der weltweiten Rechtsharmonisierung ist.
Christoph Käse, wir sind in einem Haus, das auch durch eine LED-Wand davon kündet, dass hier Springer beheimatet ist. Das war vor einigen Jahren der Branche einen Spott wert, indem man gesagt hat, das ist übrig geblieben von den hehren Zielen des Springer-Fernsehens. Nun hat ein Gericht entschieden, dass damals das Verbot der Übernahme ProSiebenSat.1 ein Fehler war aus medienkonzentrationsrechtlicher Sicht. Gibt es Pläne, nun nachträglich sozusagen vielleicht doch Interesse zu zeigen an ProSiebenSat.1 oder anderen Fernsehunternehmen? Man hatte sich ja dann doch verabschiedet von dem normalen klassischen Fernsehen.
Wir haben immer gesagt, dass der Rechtsstreit, den wir fortgesetzt führen, nicht dazu da ist, das alte gescheiterte Geschäft wiederzubeleben, sondern es ging darum, wichtige Rechtsgrundsatzfragen zu klären, höchstrichterlich, die offen waren. Die sind jetzt zu unseren Gunsten geklärt worden. Das ist für die Branche, für den Markt insgesamt sehr wichtig, dass diese Grundsatzfragen geklärt sind. Aber von Anfang an war klar, dass wir daran nicht knüpfen, eine Neuauflage unserer Fusionsbemühungen.
Im Interview für das Medienmagazin gestern aufgezeichnet im Springer Hochhaus in Kreuzberg Christoph Käse, Konzerngeschäftsführer Public Affairs der Axel Springer AG und gemeinsam mit Professor Schweizer von Boda Vertreter aller deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenverlage in Fragen des Urheberrechts sowie Blogger unter presseschauder.de. Übrigens, die Deutsche Content-Allianz war wie gehört darunter, ARD und ZDF forderten gestern Mittag die Bundesregierung auf, das Abkommen zu unterzeichnen, aber leider war so kurz für die Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe von heute. Die ARD und auch das ZDF waren nicht in der Lage, einen Ansprechpartner zu vermitteln. Ich bleibe natürlich dran.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Die Schalker sind wie die Griechen. Wieso wie die Griechen? Blau-weiße Fahne, keine Kohle im Sack, aber große Fresse haben, ne?
Nett. Net, von derben Scherzen vom Karneval ist es ja nicht mehr allzu weit bis zur Tragödie. Die vergangenen Wochen waren wieder mal eine richtige, reale Tragödie für Griechenland. Das Scheitern des Helden ist in der griechischen antiken Tragödie unausweichlich. Der Keim der Tragödie ist, dass der Mensch der Hybris verfällt und dem ihm vorbestimmten Schicksal durch sein Handeln entgehen will. Lässt sich das auch auf Griechenland der heutigen Zeit selbst übertragen? Eleni Klotzikas ist nicht in Blau-Weiß hier.
Nein, aber im Herzen schon. Zu Teilen kann man das auf jeden Fall auf Griechenland übertragen. Das Land möchte einer Katastrophe entgehen, einem Staatsbankrott. Den würde es natürlich ohne diese Finanzhilfen Mitte März erleiden. Was das bedeuten würde, hat der griechische Staatspräsident Papadimos in einer Fernsehansprache vor ein paar Tagen zum Ausdruck gebracht. Er sprach davon, dass Griechenland nur noch einen Atemzug von der Stunde Null entfernt ist. Natürlich wollen unter dem Spardiktat oder wie es in Griechenland empfunden wird, der Spardiktatur der Troika als Bedingung für diese weiteren 130 Milliarden Euro Finanzhilfen. Viele nicht mehr, dass dieses Geld uns überwiesen wird. Und man redet leichtfertig davon, ach, wir lassen Griechenland einfach mal bankrott gehen, genauso wie auch ja viele in Deutschland davon leichtfertig reden. Wir wollen jetzt Griechenland nicht mehr in der Eurozone. Wir können auch Griechenland mal bankrott gehen lassen und gucken mal, was dann passiert. Wie gesagt, in einer historischen Fernsehansprache hat Papadimos all diejenigen mal gewarnt, die davon leichtfertig reden und ihnen mal erklärt, was das bedeutet. Hier ein Ausschnitt.
Sokratos. Der Staat würde nicht mehr imstande sein, Gehälter und Renten zu bezahlen. Der Betrieb von Krankenhäusern und Schulen könnte nicht mehr gewährleistet werden. Die Einnahmen des Staates würden nicht ausreichen, auch wenn wir damit aufhörten, unsere Gläubiger zu bedienen. Die Einfuhr von wichtigen Basisgütern wie Medikamente, Erdöl oder Maschinen würde sehr schwierig werden. Betriebe würden massenhaft schließen, denn sie hätten keinen Zugang mehr zum Finanzsystem. Die Arbeitslosigkeit, die jetzt schon inakzeptabel hoch ist. Der Lebensstandard der Griechen würde den Bach runtergehen. Das Land würde in einen tiefen Rezessionsstrudel hineingeraten und in ein lang anhaltendes Elend. Das wäre die Folge.
Das sind wirklich Worte, die einem doch unter die Haut gehen. Wie wird sowas in Griechenland diskutiert? Ist das jetzt eine zusätzliche Dramatik tatsächlich, die ein Politiker benutzt, um möglicherweise Menschen zu mobilisieren? Oder ist es tatsächlich so dramatisch? Was sagen die Medien, was sagen die Menschen?
Die Menschen empfinden das schon so wie ein Albtraum, aus dem man eigentlich jede Sekunde aufwachen möchte. Das Land hat sich verändert, sagen sie, Freunde, mit denen ich geredet habe. Manche empfinden es sogar wie einen Krieg, der das Land plötzlich überzogen hat, wie ein Dilemma, wo man eigentlich nur die Wahl hat zwischen Pest und Cholera, friss oder stirb, unterschreib oder stirb, keine Ahnung, in dem Stil. Auch die Meinung in vielen Blogs geht in diese Richtung. Dort herrscht mehr die Meinung, dass auf dem Weg dieses rigiden Sparkurses am Ende sowieso eigentlich dieses Szenario in Kraft tritt, was Papadimos beschrieben hat, nämlich, aber auf dem Weg eines langsamen Todes. Die griechischen Fernsehsender berichten natürlich darüber in einer Dauerschleife, sehr emotional. Dort wird gesagt, man hat keine Wahl, als das zu machen, was Berlin verlangt. Das liegt sich auch in der Rhetorik nieder. Beim Fernsehsender Antenna heißt es zum Beispiel, Dileto Verolino, was sagt Berlin? Unsere Stadt wird so schon ein bisschen so als Schreckenherrschaftsgebiet wahrgenommen. Und letztens hat mal eine griechische Freundin zu mir gesagt, ich wollte irgendwo in Griechenland bei einer Behörde anrufen. Hat sie mir zu mir gesagt, sag aber bitte nicht, dass du aus Berlin kommst, sonst kann sein, dass sie auflegen.
Aber es gibt auch, zumindest hat mich das erreicht, dass in einigen griechischen Medien würde Deutschland mit Nazi-Vergleichen regelrecht gehetzt werden. Stimmt das?
Einige Medien tun das. Das sind aber meist kleinere Regionalsender oder Regionalradiosender oder Zeitungen. Nicht wie einige deutsche Medien wiederum berichten, die großen griechischen Massenmedien. Der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERT berichtet sehr neutral darüber. Der wird aber im Zuge der Sparmaßnahmen leider auch zurückgefahren. Auch die überregionale Zeitung Kathimerini informiert sehr zurückhaltend und neutral. Aber man darf auch nicht vergessen, dass diese extremen Vergleiche, diese Nazi-Vergleiche, Besatzungsmächte, Viertes Reich oder Diktatur, wie es empfunden wird, auch auf Nährboden in Griechenland verständlicherweise vielleicht sogar treffen. Denn die Sparmaßnahmen haben ja dazu geführt, dass 20% der Menschen arbeitslos sind. Und anders als in Deutschland gibt es dort kein Hartz IV, sondern nur eine Arbeitslosenhilfe, die ein Jahr lang reicht. Und danach darf man sich direkt ja in der Armenküche anstellen. Dann ist man im Prinzip zum Bettler geworden und so geht es halt vielen dort, die damit niemals gerechnet hätten. Und diese Realität, die die Menschen hautnah erleben, von Freunden durch Nachbarn oder selbst erleiden und wissen, dass sie es möglicherweise der Nächste sind, weil die Lage sich jetzt erstmal nicht zu bessern scheint, die trifft auf eine Rhetorik europäischer Politiker, auch vor allem deutscher Politiker, die eigentlich mehr so in die Richtung geht, die Menschen haben einfach nur das Problem nicht verstanden, ja. Sie können einfach nicht sparen, die wollen es einfach nicht, die sind faul, die streiken, anstatt sie irgendwie arbeiten. Und das trifft natürlich auf einige Gefühle, die sehr verletzend sind. Und leider schlägt sich ja diese Rhetorik, wie ich auch festgestellt habe, auch ein bisschen in der Medienberichterstattung wieder.
Sparen, streichen, rationalisieren. In Griechenland wird jetzt wirklich gespart, das ist quietscht.
Die Regierung verfügt eigentlich über eine deutliche Mehrheit, aber wenn es Abweichler gibt, dann könnte es tatsächlich eng werden. Und bis jetzt ist ja auch noch nicht mal klar, wann genau die Parteien abstimmen. Es könnte Sonntag sein, aber die Termine, die sind ungeklärt.
Ach, diese Griechen, die haben es einfach nur nicht verstanden. Dann kannst du dir natürlich vorstellen, wie das bei Griechen dann auch in Griechenland ankommt, wenn sie schon eh alles verloren haben und man ihnen dann irgendwie auch noch vorwirft, sie haben einfach das Problem nicht verstanden.
In Zeiten von Umwälzungen, manchmal auch Revolution genannt, wie zum Beispiel in den arabischen Ländern, organisieren sich die Leute über das Internet. Welche Rolle spielt das Internet in Zeiten der Not in Griechenland? Ich kann mir vorstellen, also dass man da vielleicht stärker kommuniziert, als auf die klassischen Medien zu hören.
Auf jeden Fall eine große Rolle, denn es ersetzt schon teilweise den Euro. Die Webseite Kaireti.gr zum Beispiel ist eine Tauschbörse mit der fiktiven Währung Kaireti, mit der man inzwischen in der Kleinstadt Yerapetra, also auf Kreta, große Teile des Geschäftslebens abwickelt. Ich habe mal mit einem der Gründer der Webseite, Alexis Macheras, geskypt und ihn gefragt, was es mit dieser Währung Kaireti und mit dieser Webseite auf sich hat.
Was wir in unserer Wirtschaft beobachten, ist, dass es Waren und Dienstleistungen gibt. Aber es gibt kein Medium mehr, damit diese ausgetauscht werden können. Der Euro verschwindet immer mehr vom Markt und so können die Menschen ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen, weil das Zahlungsmittel fehlt. Diese Funktion übernehmen lokale Tauschnetzwerke, die wir über das Internet organisieren. Wir haben uns eine fiktive Währung ausgedacht. Die wird natürlich nicht ausgedruckt. Damit kann aber viel bezahlt werden. Nicht alles, zum Beispiel keine Schulden, auch kein Strom und kein Wasser. Aber das Netzwerk wird größer. Es gibt jemanden, der seine Miete davon bezahlen kann.
Inzwischen gibt es in Griechenland über 120 solcher lokalen Netzwerke im Internet und die fangen auch an, untereinander zu tauschen. In Yerapetra zum Beispiel gibt es viel Olivenöl, aber keine Weizen. Also tauscht man Öl gegen Weizen mit anderen lokalen Tauschnetzwerken, damit Brot gebacken werden kann. Und Kaireti ist übrigens ein Wort, das eigentlich aus dem Arabischen kommt, hat mir Alexis Macheras erzählt, und in die türkische Sprache eingegangen ist und somit wie viele Worte während einer 400-jährigen Besatzung durch das Osmanische Reich auch wiederum in die griechische Sprache eingegangen ist. Und das heißt, sich gegenseitig helfen.
Und Eleni Klotzikas half uns wiederum, Griechenland vielleicht besser zu verstehen. Vielen Dank dafür. I can fly. Und jetzt schließen wir nochmal den Kreis zu unserem Anfangsthema, Christian Wulff.
Ein bitterkalter Dezemberabend in Berlin. An ihn ran komme ich wieder nicht, obwohl ich es schon seit Monaten versuche.
Welche Auswirkungen hat die Nähe der Politiker zu Carsten Maschmeyer?
Ich glaube, dass das für Anleger sehr negative Auswirkungen hat, weil die natürlich automatisch glauben, wenn ein Herr Maschmeyer mit einem Herrn Wulff auf einem Foto erscheint oder mit Herrn Schröder, dass ein solcher Mann seriös sein muss und damit auch seine Firma und dass sie da gar nichts falsch machen können, wenn sie dort Geldanlageprodukte abschließen.
Das heißt, die Politiker leisten, ob willentlich oder nicht willentlich, einen Beitrag dazu, dass Anleger leicht über den Tisch gezogen werden können.
Das muss man wohl so sehen, ja.
Das muss man wohl so sehen. Und wenn Sie es noch nicht gesehen haben, das war eine ARD-Exklusivreportage über Carsten Maschmeyer von Christoph Lüttger. Dann können Sie das in der ARD-Mediathek tun. Und ich traf mich aber mit Christoph Lüttger und fragte ihn, ob er sich in der ganzen Entwicklung des Falls Christian Wulff, der ja auch maßgeblich eben, wie gehört, gerade ganz kurz im Ausschnitt von Carsten Maschmeyer mit einer sogenannten Männerfreundschaft unterstützt wurde, auch finanziell bei der Herausgabe auch eines Buches zum Beispiel, ob er sich im Nachhinein bestätigt fühlt im Thema, in der Wahl, Carsten Maschmeyer einmal zu porträtieren.
Naja, es ist ja so, dass wir bei Maschmeyer den richtigen an der Angel hatten. Das wussten wir schon vorher, denn Maschmeyer hatte, und das konnten wir nachweisen, wirklich zigtausend Menschen systematisch ins Unglück gestürzt. Da braucht man nicht die Bestätigung durch die Affäre Wulff, aber so rum will ich mal sagen, für mich ist es die Bestätigung, dass in unserer Republik was nicht stimmt, wenn ein Mann wie Christian Wulff sich damit brüsten konnte, dass Carsten Maschmeyer zu seinen Freunden zählt. Da muss man sich wirklich Gedanken machen, was ist los in unserer Republik?
Was befürchten Sie? Ich meine, nun gibt es ja die unterschiedlichsten Geschichten, warum man zu einer Freundschaft neigt. Das kann natürlich auch aus der Sicht von Maschmeyer Kalkül sein. Aber vielleicht gibt es ja doch sowas wie eine Männerfreundschaft, die jetzt vielleicht nur politisch missinterpretiert wird. Glauben Sie, dass Christian Wulff als Bundespräsident von dieser schillernden Figur Maschmeyer tatsächlich geleimt wurde? Weil wir wissen alle oder wissen durch die Medien ja auch, dass Gerhard Schröder von Maschmeyer Hilfe bekam.
Nein, ich glaube nicht, dass er geleimt wurde. Er kann sich jedenfalls nicht darauf zurückziehen. Jeder, der auch nur ein bisschen recherchiert hat, und diese Politiker haben ja einen Riesenstab, der ihnen die Informationen liefern kann, was ist mit wem los. Jeder wusste, dass Carsten Maschmeyer mit seinem AWD Chef eines sogenannten Strukturvertriebs war. Und jeder wusste, dass Carsten Maschmeyer auf höchst dubiose Art und Weise sein Geld gemacht hat. Das wusste man schon oder konnte schon wissen, bevor wir in der ARD mit unserer Reportage rausgekommen sind. Also von daher muss Christian Wulff gewusst haben, auf wen er sich da einließ. Ich glaube, bei Maschmeyer war es so, den drängte es immer an die Großen dieser Republik. Er hat sich erst an Gerhard Schröder rangemacht und dann hat er sich eben, als Christian Wulff was geworden war, genauso an Christian Wulff rangemacht, so nach der Devise, es kann ja für irgendwas später mal gut sein. Und dass es im Fall Gerhard Schröder später für irgendwas gut war, das ist ja evident.
Sie haben ganz konkret juristische Auseinandersetzungen zu spüren bekommen. Der Norddeutsche Rundfunk und Maschmeyer haben dann aber so etwas wie Frieden geschlossen, wenn ich das richtig interpretiere. Wie haben Sie es wahrgenommen?
Ja, wir haben dieses Ding und da sage ich, dazu bekenne ich mich, dass ich das unglücklich finde. Wir haben es einen Vergleich genannt. In Wahrheit ist es kein Vergleich. In Wahrheit haben wir also zu weit über 90% gewonnen. Man kann es auch eigentlich Sieg nennen, denn wir können unseren Film mit allen inkriminierten Stellen, die Maschmeyer damals verhindern wollte, weiter zeigen. Wir können weiter öffentlich behaupten, dass er zigtausend Menschen ins Unglück gestürzt hat. Die einzige Sache, an die ich mich erinnern kann, die wir nachgelassen haben, ist, dass wir sein Haus in Hannover nicht mehr in unserem Film zeigen, aber darauf legten wir ohnehin keinen großen Wert.
Es ging sogar so weit, dass Maschmeyer zugesagt hatte, beim Jahrestreffen Netzwerk Recherche im Sommer 2011 zumindest sich Fragen stellen zu lassen. Sie waren da im Gespräch als jemand, der dort mit dieser Veranstaltung leiten sollte. Als es dann nicht klappte und Netzwerk Recherche dann doch ein bisschen lavierte, um die Veranstaltung zu retten, haben Sie sozusagen den Verzicht bei Netzwerk Recherche als Mitglied sehr öffentlich gemacht. Bedauern Sie es im Nachhinein oder war das für Sie eine richtige Entscheidung?
Nein, meinen Schritt bedauere ich auf keinen Fall. Ich bedauere sehr stark, was Netzwerk Recherche gemacht hat. Man möge sich bitte in Erinnerung rufen. Die ursprüngliche Idee war, nachdem es zu dieser großen Konfrontation gekommen war, ohne eine Direktkonfrontation, aber der Norddeutsche Rundfunk eben in der Person des Reporters Christoph Lüttgert gegen Carsten Maschmeyer. Maschmeyer hatte sich ja jedem Interview verweigert, war die Idee, wir können es versuchen, auf der Jahrestagung des Netzwerks Recherche doch zu einer Direktkonfrontation Maschmeyer-Lüttgert kommen zu lassen. Und man hat Maschmeyer gefragt, wir würden dich gerne mit Lüttgert diskutieren lassen. Das war die Ursprungsidee, die fand ich sehr reizvoll, das hätte ich gerne gemacht. Und dann hat Carsten Maschmeyer gesagt, ich komme zu euch, aber ich bin nicht bereit, mich Christoph Lüttgert zu stellen. Ich fühle mich von dem verfolgt. Und da hat das Netzwerk Recherche, das ist für mich ein ungeheuerlicher Vorgang, als eine Organisation des investigativen Journalismus von sich aus gesagt, na gut, lieber Herr Maschmeyer, wenn Sie Lüttgert nicht wollen, dann bieten wir Ihnen einen anderen an. Und dies ist einfach eine Sache, die kann man unter Journalisten, die auch auf Solidarität gegenseitig angewiesen sind, nicht machen, dass man sagt, wenn der Interviewte sich einen anderen Interviewgast aussuchen möchte, dann kann er das gerne tun. Wo kommen wir dahin? Stellen Sie sich mal vor, in einer Redaktion, eine Redaktion will mit einem Politiker ein Interview machen und der Politiker sagt, ja, aber ich gebe ein Interview nur, wenn ihr mir den und den Journalisten, der mir gesonnen, wohlgesonnen ist, schickt.
Wenn man das macht, das ist eine, da reißt etwas ein, das kann sich der Journalismus nicht bieten lassen. Und das ausgerechnet das Netzwerk Recherche als die selbsternannte Organisation des einzig schönen, wahren und guten Journalismus sich auf sowas einlassen wollte, war für mich wirklich erschütternd. Und deshalb habe ich gesagt, dann will ich dieser Vereinigung, der ich viele, viele Jahre angehört habe, nicht mehr angehören.
Wen haben Sie sich aktuell jetzt ausgesucht, wer Ihnen nicht ausweichen kann? An welchem Stoff arbeiten Sie?
Wir arbeiten jetzt an einem neuen Stoff, aber bitte haben Sie Verständnis dafür. Das können wir im Augenblick noch, weil wir da in den Anfängen der Recherche erst stecken. Das wollen wir noch nicht publik machen, wir wollen noch keine schlafenden Hunde wecken.
Wann werden wir es aber sehen können etwa?
Ich hoffe, dass wir im Mai oder Juni soweit sind.
Dann toi 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 für Sie. Schönen Dank.
Danke.
Ja, Christoph Lüttgert, er ist NDR-Reporter und Presenter, nennt man das, Presenter in vorderster Front für die ARD. Und jetzt ein Hinweis.
Radio 1.
Und zum Schluss will ich Ihnen noch belegen, dass wir Bunte, Stern und Spiegel in dieser Woche gar nicht gebraucht hätten, um einen Blick in die Glaskugel der ZDF-Wetten-dass-Moderatoren-Findungskommission zu bekommen. Alle drei spekulierten auf Grundlage eigener Recherchen, dass, Achtung, ein relativierendes Wort, dass offenbar beim ZDF bereits sicher sei, dass Markus Lanz Wetten, dass ab Herbst moderieren wird. Das ZDF dementierte, dass eine Entscheidung bereits gefallen sei, dass Bunte, Stern und Spiegel keine Beweise präsentierten. Dass das Gegenteil belegt, sind sie damit auf einer Stufe mit der Astrologin Dr. Elisabeth Tessier. Sie war nur schneller, denn zwei Monate zuvor war sie sich sicher. Aber hören Sie selbst, sie sagte am 14. Dezember 2011 im ZDF zum Gastgeber der Sendung, Markus Lanz.
Ich denke, Sie werden neue Wege in der Kommunikation öffnen. Nächstes Jahr, 2012, zwischen Mai und September. Vielleicht haben Sie eine neue Sendung. Sehen Sie, wie konkret ich bin. Vielleicht machen Sie etwas ganz Neues.
Meinen Sie irgendwas mit Wetten auch? Oder so?
Ich habe nicht verstanden.
Ja, ja.
Etwas mit was? Mit?
Etwas mit, nein, das war ein Insider-Witz. Nein, es gibt gerade eine Sendung. Es gibt gerade eine Sendung zu besetzen.
Wie?
Es gibt eine Sendung in Deutschland und die will keiner haben. Und jetzt habe ich gedacht, Sie bringen mich okay. Da sozusagen
nein,
über Paris, Paderborn wieder ins Spiel.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und wenn Sie das Eingangsthema mit der Professorin aus der Gehirnforschung interessant fanden, dann könnte auch folgender Veranstaltungsmitschnitt auf Ihr Interesse stoßen, nämlich die Veranstaltung Medienimpuls der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen und Freiwilligen Selbstkontrolle Multimediadienste hier rein daraus, wie unser Gedächtnis Medieninhalte verarbeitet, vom 17. Februar 2012 in Berlin. Hören Sie die Abschlussdiskussion dieser Veranstaltung, die Bedeutung des Erinnerns bei der Konstruktion von Identität und Wertesystem. Was bleibt von den Medieninhalten übrig? Thorsten Körner im Gespräch mit Professor Dr. Denise Menahan-Vohm, die ich Ihnen ja auch in dieser Sendung vorgestellt habe, von der Ruhr-Universität Bochum. Dann weiterhin zu hören Dr. Christian Gudehus. Er ist vom Center for Interdisciplinary Memory Research in Essen. Dann weiterhin in der Runde Nina Preuß. Sie ist von der Werbeagentur Preuß und Preuß aus Berlin. Und dann hören Sie noch Professor Dr. Jürgen Grimm. Er ist Medienwissenschaftler an der Uni Wien.
Ich möchte Sie noch mal persönlich fragen, eine persönliche Frage an Sie alle. Gibt es ein mediales Erinnerungsbild, ein Erinnerungsort, irgendetwas in Ihrem Gedächtnis, ein Medienerlebnis, das Sie durch Jahrzehnte begleitet hat, wo Sie sagen würden, das ist ein Stimulus für mich gewesen, das hat mich ruiniert oder das hat aus mir das gemacht, was ich bin oder das ist besonders eindrücklich über Jahrzehnte gewesen? Gibt es solche Medienerlebnisse, das kann auch eine gesamte Serie sein, die Sie wirklich in gewisser Weise verändert und bewegt hat? Gibt es das? Darf ich bei Ihnen anfangen?
Nein. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das, also das kann vorkommen bei manchen, aber in der Regel sind das hatte ich ja vorhin angedeutet, oder relativ häufig eher nachträgliche Sinnschreibungs- oder Zuschreibungsprozesse. Also ich kann das für mich eher nicht sagen, aber es gibt natürlich auch andere Menschen sozusagen, die ein bestimmtes Erlebnis haben. Diese Holocaust-Serie wird ja relativ häufig heute als Ausgangspunkt für eine Beschäftigung mit einem Thema genannt. Ich weiß aber gar nicht, ob das in der Serie liegt oder ob es sozusagen zu einem bestimmten Zeitpunkt eine kritische Masse an Interesse, an Informationen und so weiter gibt, die einfach dazu führt, dass daraus was folgt. Das wäre eher die Vermutung.
Frau Menahan, gibt es eine Kausalkette von einem Medienerlebnis zu dem, was Sie tun oder zu Ihrer Persönlichkeit oder etwas, was besonders in Erinnerung geblieben ist?
Alleine bloß, so wie Sie vielleicht erahnt oder erraten haben, bin ich nicht deutsch, sondern ich komme aus Irland. Und als Kind in Irland gab es sehr viele, sehr proaktive Werbespots. Als ich so 6, 7, 8 Jahre alt war und eigentlich in der Zeit quasi erlaubt würde, abends Fernsehen zu gucken, gab es für mich, wenn Sie, meine, ich hatte, bis diesen Zeitpunkt habe ich eigentlich nicht daran gedacht, aber wenn Sie das so fragen, kommen 3 Werbespots in meinem Kopf auf der Stelle. Eine war Go to work on an egg. Also das war so ein Bild von einem Herr, der ein gekochtes Ei genommen hat und zur Arbeit gefahren ist. Und die Botschaft war, gesundes Frühstück ist das Richtige und man soll immer so aufpassen, dass man was Richtiges zum Frühstück isst. Das begleitet mich immer noch und ich erzähle das meinen Kindern auch.
Werte
und
Bildung.
Die lachen sich wirklich tot darüber, aber diese Botschaft, dass man sich richtig vor dem Rausgehen, zur Schule gehen, sich ernähren sollte, das ist geblieben. Ein anderes war auch, ich fand das als Kind absurd, aber das ist auch mit mir geblieben, das war Clunk, Click, Every Trip. Und das war das Geräusch, das die Sicherheitsgurte gemacht hat, als man das eingeschaltet hat. Und das ist mir auch geblieben, so als Botschaft, dass man sich immer einschnallen soll, bevor man zur Arbeit geht. Und das andere war ein Lied, das 4 Teddybäre gesungen haben, wodurch erzählt wurde, wie man die Straße überquert. Und ich könnte das gleich für ihn singen, mache ich aber nicht, diese Leid tue ich ihm nicht an. Aber das war so ein Gedicht, aber als Lied gesungen. Und jedes Schulkind könnte das Lied mitsingen. Und ich habe das auch meinen Kindern beigebracht. Also auf diese ganz oberflächliche, aber Werbeebene hab ich sehr positive Botschaften erhalten, aber natürlich auch extrem negative. Und ich neige dazu, wie Sie am Anfang gesagt haben, ich finde Werbespots nicht besonders hilfreich und ich werde weggeekelt, wenn ich etwas zu oft höre. Aber aus der Kindheit, wenn man auf der Ebene der Medien, kann ich sagen, dass das schon einen Einfluss auf mein späteres Verhalten hatte.
Also Werbung kann auch Gutes bewirken?
Ich finde, wenn das richtig gemacht wird, kann das eine erzieherische Aufgabe erfüllen.
Frau Preuß, wie sieht es bei Ihnen aus?
Also ich finde es phänomenal, was für gesellschaftliche Ereignisse mich, also erinnern an zum Beispiel, erinnere ich mich immer an den, was ich an dem Tag gemacht habe, als der 11. September war. Und ich bin mir fast sicher, dass ich Sie, wenn ich Sie jetzt frage, dass Sie sich auch erinnern. Oder zum Beispiel an den Tag, an dem Lady Di gestorben ist. Also da gibt es auch ganz viele Menschen, die ich frage, die sich genauso noch an den Tag erinnern, wie sie diese Botschaft erfahren haben und was sie da gemacht haben. Also es gibt so bestimmte gesellschaftliche Ereignisse, die man einfach erinnert und was man dann an dem Tag gemacht hat.
Ja, das verweist natürlich darauf, dass Gedächtnis nicht nur ein individuelles Phänomen ist, sondern ein gesellschaftliches. Wir haben tatsächlich bestimmte Ereignisse, die sich dann einprägen in so etwas wie ein kollektives Gedächtnis. Wir haben auch ganze Institutionen, die sich damit beschäftigen, dann so etwas wie kulturelles Gedächtnis dann auch zu pflegen und zu entwickeln. Wenn ich aber für mich persönlich die Frage beantworten sollte, kann ich sie einfach und klar mit Ja beantworten. Also es gibt ein einschneidendes Medienereignis aus der Kindheit und das war in meinem Fall mit Sicherheit Winnetou 3 gewesen. Also das war natürlich der Tod des edlen Wilden. Indianer kennen keinen Schmerz, deswegen bin ich wahrscheinlich dann im Jugendschutz überhaupt überlebensfähig gewesen, über mittlerweile 15 Jahre. Das hat dann eine Leitbildfunktion entwickelt in den späten 60er politisch. Also ich erspare die Details. Also aus Winnetou wurde Che Guevara. Und wenn ich es jetzt für heute überlege, würde ich sagen, es gibt sogar noch eine Kontinuität in die Gegenwart hinein. Denn eines meiner Hauptthemen, mit denen ich mich beschäftige, sind Medienwirkungen im Zusammenhang mit Integrationsprozessen, also interkulturelle Kommunikation. Und jetzt sagen Sie, der Film war nicht wirksam. Also ich bin sicher, das sind natürlich rekonstruktive Prozesse, das ist immer wieder neu interpretiert worden, aber es ist wirklich nachvollziehbar von diesem Punkt aus bis in die Gegenwart hinein.
Aber ich sehe jetzt richtig verstanden, dass Sie in der Identifikation mit dem edlen Wilden oder mit Winnetou, der stirbt, genau, bei Winnetou 3.
Also Old Shatterhand war weniger interessant.
Der Schmerz, dass er stirbt, diese Berührung ist ja ein hochemotionales Moment. Ich erinnere mich daran, ich habe auch geweint, dass sie das sozusagen dazu geführt hat, sich mit Gruppen zu beschäftigen oder mit Themen zu beschäftigen, die in diese Richtung gehen.
Richtig. Also in mehrfacher Hinsicht, es ist doppelt kodiert, kann man sagen. Ja, also es ist einmal die Auseinandersetzung mit dem Ende, mit dem Verlust, dass der Held stirbt. Das ist ja schon etwas, was einem dann auch in dem realen Leben dann verschiedentlich begegnen kann. Das bereitet darauf vor. Aber es war natürlich auch ein Wert, der diese Figur zum Ausdruck bringt, sich für Gerechtigkeit einzusetzen oder an Ungerechtigkeit zu leiden, empörungsfähig zu werden und daraus dann eine gewisse Aktivität und Engagement abzuleiten.
Jetzt sitzen da ganz viele beutehungrige Jugendschützer aus FSF, FSM, aus Behörden, Institutionen, die wollen was mit nach Hause nehmen. Und wir versuchen jetzt ein bisschen gleich in unserer Diskussion zu unseren Risikodimensionen zu kommen, weil wir als Jugendschützer immer oder oft versuchen, Kinder und Jugendliche vor bestimmten Bildern zu bewahren. Ist das aus der Sicht von Gedächtnisforschung, Gehirnforschung überhaupt sinnvoll, sie davor bewahren zu wollen? Das ist so eine Frage, die ich später nochmal aufnehmen möchte. Nochmal grundsätzlich, nimmt die Bedeutung von Medien als Instanzen der Wertevermittlung im Zeitalter der neuen Medien eher zu, nimmt sie eher ab? Oder, hier steht ja in der Überschrift, was bleibt von Medieninhalten übrig? Das klingt ja ein bisschen so, als ob das hier reinging und da wieder raus. Beobachten Sie da jeder in Ihrem Gebiet eher eine Tendenz, dass die Identitätsbildung stärker auf Medien fußt oder ist das zu pauschal vermutet? Oder zu groß gefragt, oder?
Ja, also das ist ganz, passt ganz gut zu den Dingen, die vorhin gesagt worden sind. Bei Ihnen gibt es eine Medienwirkung, ne? Also das war übrigens auch nicht wirklich Werbung, sondern eher Aufklärung, die offensichtlich funktioniert hat. Bei Ihnen gibt es keine Medienwirkung. Sie erinnern sich zwar, aber das ist ja sozusagen überhaupt nicht relevant. Also es gibt ja sozusagen, daraus entwickelt sich keine Erzählung über Sie selbst beispielsweise. Und dann würde ich auch vermuten, dass das, was Sie erinnern, möglicherweise gar nicht das gewesen ist, was stattgefunden hat. Auch das, aber das ist nochmal sozusagen eine andere Perspektive. Und das kann man im Prinzip immer übersetzen, also in die Frage, die Sie gerade gestellt haben. Also was man eigentlich damit macht oder nicht, wie das angeeignet wird oder nicht, ist eine Frage, die man pauschal nicht beantworten kann. Es gibt bestimmte Elemente, die eine Rolle spielen, aber das sind, glaube ich, zum Beispiel, wenn man sich heute Medien anguckt, sind es vermutlich eher Erzählweisen. Also das ist sozusagen eine Generation, die mit einem anderen Medien aufwächst, andere Dramatisierungsweisen hat, wenn sie was erzählen. Also es geht nicht unbedingt nur um Werte, was gut oder schlecht ist. Ich würde bezweifeln, dass sich das so massiv verändert hat. Und der nächste Punkt ist, der geht in eine ganz andere Richtung. Es ist eine Fehlannahme, dass das Wissen darüber, was gut oder schlecht ist, verhaltensrelevant sei. Das ist einfach nicht so. Verhaltensrelevant sind ganz andere Aspekte, situative Aspekte, soziale Kontexte und so weiter. Aber zu wissen, dass irgendwas falsch ist oder richtig ist, ist nicht fundamental für das Verhalten. Also darum ist die Frage, ob Wertevermittlung sozusagen das ist, was sozusagen dann sich entfaltet und verhaltensrelevant wird, eine Frage, die nur halb richtig gestellt wird. Das heißt nicht, dass Werte vermittelt werden sollen. Ich gebe Ihnen noch ein abschließendes Beispiel aus der Aufklärung über Antisemitismus. Der Effekt der Aufklärung über Antisemitismus ist welcher? Dass wir antisemitische Bilder kennen. Wir kennen die nur aus der Aufklärung, die sind nämlich illegal. Damit will ich nicht sagen, man soll das verbieten, aber so werden antisemitische Stereotype weiterhin tradiert und sind bekannt. Das ist ein Nebenprodukt, dem man irgendwie nicht entgehen kann. Das sind sozusagen, und die Verwendungsweisen und Aneignungsweisen sind relativ offen.
Habe ich Sie da richtig verstanden? Wertevermittlung ist für die Katz in gewissen Situationen, sondern es kommt darauf an, dass man sich in bestimmten Situationen bestimmte Parameter oder Spontanreflex oder was auch immer uns steuert, dahin bringt, sich so zu verhalten. Und die gesamte Wertevermittlung ist ein Überbau, den wir im Grunde genommen in die, ich sag's krass, in die Tonne treten können?
Das wird gefilmt gerade, habe ich schon gesehen. Das bleibt für immer bestehen. Also einen Schritt zurück, ich möchte es nur ein bisschen relativieren, das ist der entscheidende Punkt. Also es ging sozusagen die Frage gestellt auf die Wertevermittlung ab und ich wollte darauf hinweisen, dass das nicht ausreicht als zentrales Element das Verhalten erklärt, sondern dass das Wissen darüber, was richtig und falsch ist, sicherlich fundamental für eine Gesellschaft ist, aber individuelles Verhalten hängt davon nicht zwangsläufig ab. Das ist das, das stimmt. Da gibt es jede Menge
Evidenz. Es kommt darauf an, wie wir Wertevermittlung definieren wollen. Ich gebe Ihnen recht, dass das Vorbildlernen in Bezug auf Medien überschätzt wird. Das zeigen viele Untersuchungen, weil tatsächlich die Schlussfolgerungen, die Menschen aus allen möglichen Medienkommunikaten ziehen, häufig ein abgrenzendes Moment haben. Also ich zeige zum Beispiel irgendeine Problemsituation. Nehmen wir mal die Supernanny, die Kleinen sind außer Rand und Band, wollen nicht ins Bett etc. Jetzt ist nicht verhaltensrelevant, wie stelle ich es an, dass meine Kinder möglichst nicht ins Bett kommen, was ja real vorgeführt wird, sondern es wird eine Reaktionsbildung umgekehrt stattfinden. Wie kann ich diese Situation vermeiden? Wie kann ich die lösen? Und in dem Sinne sind Medien sehr wohl relevant. Also es sind keine linear analoge Übertragungen in der Regel, sondern Sie haben es selber in Ihrem Vortrag, finde ich, sehr schön herausgearbeitet. Gedächtnis ist eigentlich funktional zu sehen im Sinne von Herstellung von Handlungsfähigkeit. Und so könnte man auch für Medien hin argumentieren, indem man nämlich sagt, Medienrezeption hat die Funktion, Handlungsfähigkeit herzustellen. Indem man nämlich abwägt zwischen verschiedenen Handlungsoptionen. Und da gibt es positive, negative, da gibt es Wertorientierung, da gibt es Tabubrüche etc. etc. Und es entsteht dadurch eine Orientierungslandschaft, aus der ich dann eine bestimmte Schlussfolgerung ziehe. Und die könnte ich schon in einem bestimmten Sinne als Wertevermittlung oder als Orientierungstransfer, wenn wir es vielleicht so lieber bezeichnen wollen, um uns von dem linear-analogen Wirkungsmodell abzuheben, kennzeichnen. Also das sind Medien auf jeden Fall wirksam. Sie werden unterschätzt und sie werden überschätzt zugleich. Sie werden.
Aber nochmal eine kurze Unterbrechung. Glauben Sie, dass Sozialpsychologen und Theologen bessere Menschen sind als Müllmänner und Versicherungsvertreter, wenn es um ihr konkretes Verhalten geht? Ich glaube das nicht. Und es müsste aber eigentlich so sein.
Hat das behauptet? Schauen Sie mehr Fernsehen?
Oder nee, aber da wieder, man muss ja davon ausgehen, dass Sozialpsychologen alles über menschliches Verhalten wissen und insbesondere über Stereotype und über Vorurteile. Und die haben dieselben Vorurteile, die verhaltensrelevant werden. Und Theologen wissen ganz besonders gut, was falsch und richtig ist. Und trotzdem weiß ich nicht, ob ich mein Kind der katholischen Kirche zurzeit überlassen würde, um mal ein Beispiel zu nennen. Also von daher weiß ich nicht, ob das tatsächlich in die richtige Richtung läuft.
Ja, es geht doch nicht um Werte. Das hieß ja, Wertevermittlung oder Werte leblos zu archivieren. Irgendwo im Gedächtnis, irgendwo im Kopf abzulegen und Werte nicht lebendig zu halten. Dann hätten Sie sicherlich recht. Ich würde mal sagen, das ist ja ein zynisches Draufblicken auf die Welt und Funktionsweise von Menschen. Ich weiß nicht, ob das empirisch ist. Ich versuche jetzt mal zu fragen. Hat das nicht dann zur Bedeutung, dass man der Jugendliche, das Kind, hat mit Wertevermittlung ja relativ wenig am Hut, aber es hat was mit Heldenfiguren am Hut. Es hat was, das Kind und der Jugendliche hat was mit vorgelebten Wirklichkeiten zu tun. Und diese Wirklichkeiten liest es auch in Medienerzählungen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist eine Medienerzählung, die wichtig ist. Und in die fühlt es sich in gewisser Weise ein und findet darin vielleicht Handlungsmuster oder Orientierungsmodelle. Ob es dann diese aktiviert im Alltag, ist wiederum eine ganz andere Frage. Wenn aber, wo könnte der Schlüssel sitzen, dass etwas von Kindern und Jugendlichen als falsch und richtig erkannt wird, wenn das Gefühl, haben wir auch jetzt heute mehrfach gehört, der große Aktivator ist, der darüber entscheidet, das merken wir uns jetzt längerfristig, das hat für uns eine große Wichtigkeit. Also wo können Sie als Gehirnforscherin sagen, dass es da eine Stelle gibt, einen Rezeptor gibt, einen Reflex gibt, der bei dieser Medienbildung und Wertebildung von besonderer Bedeutung ist?
Ich würde sagen, was wir auch nicht vergessen müssen, ist, dass wir als Erwachsene versuchen, in das Gehirn eines Kindes zu schauen und zu prognostizieren, wie ein Kind auf eine ganz bestimmte Situation reagieren würde. Und das Gehirn eines Kindes ist viel plastischer als unsere Gehirne. Wir haben eigentlich irgendwann mal einen Punkt erreicht, wo wir fast alles wissen, was wir eigentlich zu wissen brauchen, für die Kompetenzen, die wir brauchen für unseren Alltag. Ein Kind lernt 100.000 Mal mehr Fakten am Tag als wir. Lernt seine Schnüre zu binden, wie eine Fahrkarte gekauft wird, wie er vielleicht eine heiße Schokolade in einem Café bestellt. Alle diese Erfahrungen, die wir als ziemlich öde und banal betrachten, werden peu à peu von Kindern gelernt. Also die lernen nicht nur die Fakten, die in der Schule erwerben, sondern die lernen alle ihre Fertigkeiten, ihre Gewohnheiten, ihr Verhalten wird dann im Laufe der Entwicklung eines Kindes bis zum 18. Lebensjahr vielleicht sogar weiter gelernt. Und das heißt, dass das Gehirn des Kindes ist nicht nur extrem plastisch, sondern es ist extrem formbar. Und von meiner Betrachtung würde ich sagen, dass wenn ein Kind zum ersten Mal über Tod im Fernseher lernt und sieht, dass das ein Schauspiel ist wie Tom Cruise oder so, der in einem Spielfilm getötet wird und im nächsten lebt er wieder in einem anderen Haut und wird erneut getötet, dann ist vorerst die Botschaft, dass man das Sterben überleben kann. Weil ein Kind hat Sterben als Phänomen, hat das nie begegnet, bis vielleicht ein Familienmitglied oder jemand, der irgendwie näher steht, verloren geht. Also wir müssen in Kauf nehmen, dass diese Erfahrung, wenn die zum ersten Mal durch die mediale Welt erworben werden, dass das schon eine ganz andere Wirkung haben wird, als wenn man das persönlich, subjektiv und in der physischen Welt erlebt. Und der Grund ist, weil, um die Frage genau zu beantworten, dass jedes Mal, wenn wir starke Erlebnisse haben, werden Botenstoffe im Gehirn freigesetzt. So Botenstoffe wie Dopamin, die man vielleicht alle kennt, Noradrenalin, Acetylcholin, ich könnte sehr viele nennen, die haben alle unterschiedliche Rollen, Belohnungsfunktionen, Bestrafungsfunktionen, Wachfunktionen. Und wenn die freigesetzt werden, werden unsere Erinnerungen extrem schnell und extrem stark geprägt. In der physischen Welt hat das eine Relevanz und es hat einen Bezug zu einer Erfahrung und zu einem Erlebnis, das für uns lebenswichtig ist. Wenn man das zum ersten Mal durch Medien erlebt und das nicht im Kontext bringen kann, dann hat das eine andere Auswirkung. Und das kann sehr trivial sein, wie bei meinen Kindern. Ich war wirklich entsetzt neulich, als ich irgendwas als geizig bezeichnet habe und meine Tochter sagte, aber Mama, Geiz ist geil. Und ich dachte, oder, das könnte ich zurechtbiegen, das war nicht so schlimm. Aber wenn man dann, wie gesagt, Sachen wie Tod, wie Gewalt, wie Schimpfworte, Vorurteile trivialisiert, weil man meint, im Fernsehen ist das Alltag. Also ich denke, wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, dass für Kinder sind diese Erlebnisse vielleicht das allererste Mal, dass die sowas begegnet haben. Und durch diese Wirkung auf das Gehirn wird die Erinnerung und die Befestigung dieser Meinung, diese vermittelten Meinung sehr, sehr stark.
Und da hilft es Kindern auch nicht, dass sie unterscheiden können zwischen ihrem realen Alltag und dem Film im Fernsehen, oder ist das für sie keine Grenzscheide? Heißt das, dass die Plastizität in dem Augenblick, die unglaublich hoch ist beim Kind, und wenn man mit Kindern Memory spielt, mit meinen Töchtern, ich habe nie eine Chance, weil die sich alles merken, heißt das, dass die dann auch, weil sie diese enorme Plastizität besitzen in dem Augenblick, besonders verletzbar sind, habe ich Sie richtig verstanden, für, sagen wir, Gewaltbilder oder Bilder, die sich in besonderer Weise in ihre Erinnerung eingraben?
Genau. Als Hirnforscherin bin ich der Meinung und ich denke, man kann das nur relativisieren, indem man dann selber, wenn man das zumutet, dass ein Kind im frühen Alter sowas begegnet, dass man eine Aufklärerfunktion übernimmt und in der Anwesenheit des Kindes, in dem Moment, wo vielleicht manche Disney-Filme für Kinder sind, ich habe König der Löwen gesehen, bevor ich meine Kinder das gezeigt habe und zuerst habe ich eigentlich Jahre gewartet, bevor die das gesehen haben, weil ich dachte, wie erkläre ich das mein Kind? Wenn wir eine Aufklärerfunktion übernehmen, dass wir das für das Kind im Kontext bringen können, dann ist das natürlich sehr hilfreich. Aber ein Kind alleine in eine Situation zu bringen, wo das ohne Aufklärung erlebt hat, ist es schwierig, das am Ende dann wieder zurückzuspülen und zurechtzubiegen.
Also ich stimme in einem sehr grundsätzlichen Sinne zu. Natürlich ist die Formbarkeit des kindlichen Gehirns größer als bei Erwachsenen. Wir dürfen allerdings, denke ich, nicht den Fehler machen, die Problematik von Medienwirkungen auf diese prinzipielle Manipulierbarkeit zu reduzieren. Weil es ist ja nicht ein Film oder eine Erfahrung. Sie haben jetzt extra betont, wenn es zum ersten Mal gesehen wird. Die Realität ist, wir machen ganz viele verschiedene mediale Erfahrungen. Alle wirken plastisch auf das Gehirn ein. Und am Ende kommt etwas raus, was man von einer einzelnen Sendung, von einem einzelnen Erfahrungswert gar nicht mehr ableiten kann, sondern was wahrscheinlich niemand gewollt hat. Oder es ist dann so wie in der Werbung, wie Sie es ja sehr drastisch dargestellt haben, dass alle um Aufmerksamkeit konkurrieren und es eigentlich fast unmöglich wird, diese Aufmerksamkeit dann fürs einzelne Produkt auch herzustellen. Also ich würde die Problematik weniger in der Plastizität selber sehen. Das ist die Perspektive der Gehirnforscherin, das finde ich auch ganz legitim, sondern aus kommunikations- und medienpsychologischer Sicht ist das Problem, wie kann ich eigentlich zwischen den verschiedenen medialen Erfahrungen so vermitteln, dass daraus keine, ich sag mal, Kakophonie der Erfahrung wird, sondern so etwas wie eine sinnvolle Orientierung noch möglich wird. Dazu brauche ich eine besondere Form der Medienkompetenz und auch, wenn ich so will, der medienpädagogischen Begleitung. Das wäre für mich der Ansatz, weil ein Ihre These ist aus meiner Sicht die Schlussfolgerung naheliegend, es sozusagen generell als Gefahrenpotenzial zu sehen. Und wir brauchen aber differenzierte Kenntnisse, wie wir sozusagen mit den verschiedenen Kommunikationsangeboten in Bezug auf Kinder umgehen wollen.
Sie haben ja viel zu Gewaltbildern, glaube ich, geforscht, was die auslösen, wie die einzuordnen sind. Würden Sie da grundsätzlich zwischen schlimmen oder guten Gewaltbildern unterscheiden? Kann man das überhaupt unterscheiden? Kann man nicht auch... Sagen wir mal, wir haben Angstbild. Kann das nicht auch, und wir denken das als Jugendschützer oft, habe ich den Eindruck, sehr defensiv, kann das nicht auch was Positives bewirken? Beispielsweise, ich erinnere mich, Cleopatra gesehen zu haben mit Elizabeth Taylor, und da verlangt sie von einem ihr untergeordneten Soldaten, dass der von irgendeiner komischen Rutsche herunterrutscht, als Loyalitätsbeweis und dann von Stacheln sich aufspießen lässt. Und das macht der gute Mann und ist natürlich tot. Man sieht zwar nicht, wie der aufgespießt wird, aber das ist ein Bild, das ich 40 Jahre lang nicht vergessen habe. Ich habe das, glaube ich, mit 5 oder 6 gesehen. Bild ich da nicht, warum habe ich das so lange behalten? Habe ich da nicht eine Empathie für diesen Soldaten oder habe ich eine Misstrauen gegen Machtposition entwickelt? Also was machen solche Bilder?
Also man muss da zwei Prozesse unterscheiden. Das eine sind die Flashbulb-Memories und da haben Sie jetzt gerade ein Beispiel dafür genannt. Das sind einzelne Bilder, die sich aus irgendeinem Grund traumatisierend in ihr Gedächtnis einbrennen und dann sozusagen für alle Zeiten abrufbar bleiben, vielleicht dann auch tatsächlich eine Art von Verletzung oder von Traumatisierung beinhalten. Der Normalfall ist aber im Zusammenhang mit Gewaltdarstellung, dass wir sehr unterschiedliche Effekte beobachten, je nach Kontextuierung. Also wir können zeigen, dass wenn ich zum Beispiel Kampfsportfilme in einer sehr unterhaltsamen, lockeren Weise vorführe, ganz andere Effekte erziele, als dann, wenn zum Beispiel die negativen Konsequenzen des Gewalthandelns, sprich die Verletzungen, gezeigt werden. Riesenunterschied. Wir haben jetzt gerade aktuell Untersuchungen gemacht mit einer Holocaust-Dokumentation, transnational. Und da können Sie sich vorstellen, sind auch einige schlimme und potenziell traumatisierende Bilder enthalten. Es zeigt sich erstens, dass diese Bilder natürlich tatsächlich den Wissenstransfer verbessern und in einem begrenzten Maße auch so etwas wie einen Humanitätstransfer ermöglichen. Es wäre dann in Ihrer Terminologie eine Bildung eines impliziten Gedächtnisses dafür, dass natürlich ein solcher Zivilisationsbruch, der sozusagen die schlimmste Form der Traumatisierung repräsentiert, die man sich nur vorstellen kann, natürlich für alle Zeiten in irgendeiner Weise zu bekämpfen und zu vermeiden ist. Und dann haben wir natürlich in der Tat, und das können wir nachweisen, auf diesen Ebenen des Humanitätstransfers zum Beispiel eine Reduktion von Vorurteilen. Wir haben also diese schlimmen Bilder gezeigt, auch noch Zeitzeugen auftreten lassen und im Anschluss sagen die Leute keine Vorurteile gegen Fremde, natürlich nicht gegen Juden ganz besonders. Also es hat einen Inoculation-Effekt in diesem Falle, also es hat eine impfende Wirkung und beides findet statt. Es kann also im Einzelfall tatsächlich so eine traumatische Einzelbildspur werden, Gedächtnisspur. Es kann aber auch sein, dass es sozusagen eine Orientierungsmarke setzt für etwas, was ich im Sinne von negativem Lernen in der Zukunft vermeiden möchte. Und das ist ein weiterhin unterschätzter Bereich von Medienwirkung, der aber sehr wohl so real ist wie das andere, was die öffentliche Diskussion viel stärker beschäftigt.
Ich würde gerne widersprechen, damit auch der Unterhaltungseffekt ein bisschen zunimmt. An zwei Stellen.
Nicht den Stelle Eindruck, Nummer dass er eins ganz wäre, am Boden wäre. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass er ganz am Boden ist. Aber ich begrüße das sehr, dass Sie sich um den Unterhaltungseffekt sorgen. Bitte schön.
Ich glaube, oder die Frage, die man sich stellen muss, tatsächlich, inwieweit denn solche Effekte, die gemessen werden, verhaltensrelevant werden. Und da gibt es so eine ganze, wie soll man sagen, eine Tradition von Forschung, die sich damit beschäftigt, ob negative Vorurteile gegen, sagen wir mal, eine Minderheit oder aber positive Vorurteile gegen diese Minderheit verhaltensrelevant sind. Und man hat in fast all diesen Untersuchungen festgestellt, dass die situativen Faktoren entscheidend sind dafür. Es gibt Rassisten, die sich Ausländern gegenüber in einer bestimmten Situation äußerst freundlich und zuvorkommend verhalten und in anderen Situationen eben nicht. Also das wäre so, ist nicht mal ein Widerspruch, sozusagen die Ergänzung, die aber fundamental wichtig ist. Und man sieht hier, dass die Situation, ich könnte jetzt diverse Studien, oder ich will das aber nicht ausdehnen, mal erwähnen, dass die Situation handlungsrelevant ist. Der zweite Punkt ist,
ist interessant, was sie tradieren. Sie tradieren nämlich hier, dass der Holocaust ein Zivilisationsbruch war, dass er nichts mit Zivilisation zu tun hat. Ich würde eine andere Deutung haben und finde es interessant, dass sozusagen sie sagen, das ist die Deutung, die weitergegeben werden muss. Ich würde sagen, das ist fundamental Zivilisation, das ist fundamentaler Bestandteil einer bestimmten Kultur und ist ein Ergebnis davon. Und heute gibt es ja auch noch Formen von Massengewalt, die es trotz jahrelanger Aufklärung sozusagen nach wie vor gibt. Von daher würde ich das auch nochmal relativieren wollen an der Stelle.
Aber mit Verlaub, Herr Kollege, die Welt ist multifaktoriell strukturiert. Und wenn ich vom Einfluss von Situationsfaktoren ausgehe, wie Sie, brauche ich doch nicht auszuschließen, dass es sehr wohl auch direkte Medienwirkungen gibt, die sich über Einstellungen vermitteln und dann in bestimmten Momenten auch verhaltensrelevant werden können. Also ich bin sofort bei Ihnen, wenn Sie sagen, dass Medienwirkungen immer auch sozusagen durch Situationsvariablen moderiert und verändert werden. Das ist vollkommen selbstverständlich. Aber wenn Sie jetzt umgekehrt argumentieren und sagen, nur die Situation ist es, dann muss ich sagen, das ist eine monokausale Betrachtung, die ich aus Kommunikations- und medienpsychologischer Sicht für vollkommen unhaltbar halte. Da gibt es so viele Studien dazu, so viele Belege. Und zu dem zweiten Argument mit der Frage, ob jetzt der Holocaust eigentlich die Spitze der Zivilisation oder der Zivilisationsbruch gewesen ist, das ist jetzt für mich gar nicht die entscheidende Frage. Wir haben gemessen, und das ist jetzt keine Frage der Vermutung oder Spekulation, sondern unter kontrollierten experimentellen Bedingungen, sind die Leute, wenn sie die Dokumentation angeschaut haben, und im Übrigen haben wir auch die Situation variiert, ich gebe Ihnen gleich noch ein Beispiel, wie man dann die Interaktion von beiden Faktoren sehen kann. Und es zeigt sich in allen Gruppen, verschiedene Versionen wurden vorgeführt, dass tatsächlich eine Reduktion von Vorurteilshaftigkeit nachweisbar ist. Wir haben das mit dem GMF-Konzept gemessen, das Sie vielleicht kennen von Heidmeier, der ja auch sehr intensiv mit Sozialpsychologen zusammenarbeitet. Wir haben auch ein verstärktes Engagement dann für Menschenrechtsfragen, natürlich als Absicht, klar. Wir wissen nicht, ob die dann wirklich bei Amnesty eintreten. Aber ich bin ja schon mal zufrieden, wenn da überhaupt eine Einstellungsveränderung stattfindet. Und das Interessante ist, wir haben das auch in Israel gemacht mit den sozusagen Nachkommen der Opfer. Und wir haben das in Österreich und in Deutschland gemacht, um zu sehen, wie sind die Situationseinflüsse. Es gibt Unterschiede, das ist ganz klar. Aber es gibt natürlich auch Konvergenzen. Und der Konvergenzpunkt war der Humanitätstransfer in dem Fall. Und das war ja auch der Ausgangspunkt bei Ihrer Frage, können Gewaltbilder unter bestimmten Umständen auch etwas Positives, Zivilisatorisches, Humanitätsförderndes bewirken? Und die Antwort lautet ja.
Ich habe den Dissens auch gar nicht so schroff erlebt, wie Sie ihn jetzt vielleicht ausformuliert haben. Ich glaube, niemand hier auf dem Podium ist der Meinung, dass Medienbilder monokausal oder gleichkausal wirken, sondern dass das immer viele Faktoren bedarf, familiäre, soziale, mentale, psychologische Faktoren bedarf, damit Medienbilder überhaupt eine Wirkung entfalten. Ich möchte jetzt Sie bitten, wenn Sie Lust haben, mitzufragen, mitzudiskutieren, wenn Ihre Wachheit und Ihre Munterkeit noch da ist. Ich bin mir sicher. Bitte schön.
Ja, zwei Fragen an. Das ist irgendwie nicht.
Zwei Fragen bitte an Frau Menon-Born. Aus Ihrer persönlichen Sicht, wann sagen Sie, ist die Bildung der Synapsen bei Kleinkindern so weit abgeschlossen, dass mediale Inhalte überhaupt einen Sinn machen, beziehungsweise vielleicht noch nochmal die Steigerung, wann sind sie nicht stetig, also Stichpunkt Baby-TV. Und die zweite Frage, Gedächtnisleistung. Ich bin eben ein bisschen so zurückgeblieben, als wenn mein Gehirn eigentlich noch ein bisschen mehr könnte, da ist noch Spiel nach oben. Die öffentliche Debatte oder das, was ich so mitbekomme, sagt eigentlich was anderes, also Stichpunkt, die Aufmerksamkeit ist endlich. Was passiert gerade in der öffentlichen Gesellschaft beim Einsatz von neuen digitalen Kommunikationsmaßnahmen? Werden wir nicht bombardiert mit immer wieder neuen Möglichkeiten? Und ist es nicht so, also aus meiner Laiensicht, dass die Gedächtnisleistung eher abnimmt? Eine kleine Beobachtung aus dem Kinderprogrammmarkt. Ich hatte den Luxus, in der Auswahlkommission international bei Trickfilmen die neuesten Produktionen aus 2011 zu sehen. Was dabei bei mir hängen geblieben ist, es werden kaum noch Geschichten zu Ende erzählt. Es wird die Formate sind eher so angelegt wie so kleine Häppchen. Das ist mir aufgefallen. Was so ein bisschen, könnten Sie das vielleicht ein bisschen auflösen für mich oder können Sie vielleicht da was zu sagen? Danke.
Gerne. Okay, vielleicht zu der ersten Frage, die Antwort kann ich knapper geben als zur zweiten Frage. Früher hat man gedacht, dass die Entwicklung des Kindesgehirns gewissermaßen mit dem 7. Lebensjahr abgeschlossen war. Und deswegen gibt es auch die Meinung, dass man, wenn man eine zweite oder eine dritte Fremdsprache ein Kind beibringen möchte, müsste man vor dem Ende des 7. Lebensjahr beginnen. Das stimmt gewissermaßen, weil das Gehirn ist in dieser Phase phänomenal plastisch, weil es wächst, es entwickelt sich. Eigentlich kommen wir zur Welt mit viel mehr Hirnzellen, als wir eigentlich brauchen. Also was das Gehirn erlebt in diesen ersten 7 Jahren, ist ein Abbau. Es wird entastet sozusagen. Neuronen werden aus diesen Netzwerken, die ich beschrieben habe, entnommen. Gehirnstrukturen werden gebaut. Und am Ende des 7. Lebensjahres hat man letzten Endes quasi die Endform, aber das Gehirn ist noch nicht fertig. Und mittlerweile in den letzten eigentlich wenigen Jahren ist das dann durch andere Aspekte der Hirnforschung rausgekommen, dass durch die ganze Pubertät und durch die ganze Teenage-Jahren eine weitere enorme Reorganisation stattfindet. Eine bombastische Reorganisation. Und deswegen sind Teenager in der Regel so unausstehlich, weil die gehen durch diese Zerrung zwischen Kindheit und Erwachsensein und Hormone und alle diese verschiedenen Veränderungen. Aber letzten Endes kommt es durch die Hormone, weil die werden dann mit dem Beginn der Pubertät ausgeschüttet und steuern diese Reorganisation. Also die kurze Antwort ist, man kann nicht sagen, dass mit 7 oder 8 Jahren dass die Plastizität abnimmt, die Strukturierung, wie gesagt, nimmt so in gewissem Maßen eine Art erwachsene ähnliche Form, aber die Reorganisation geht weiter. Also eigentlich bis zum 18. Lebensjahr bleibt das Gehirn phänomenal plastisch. Zu der zweiten Frage, ich bleibe bei der Aussage, dass wir wirklich bis ins Höchste, in den höchsten Phasen des Altersseins immer noch in der Lage, enorm viel Information zu lernen und wirklich neue, sehr komplexe Dinge zu lernen. Das bleibt uns erhalten. Unser Leben im modernen Alltag aber belastet uns sehr. Die Psychologen würden uns sagen, dass man in der Lage ist, 7 Dinge, also die 7 goldene Dinge, gleichzeitig, quasi 7 Bälle in der Luft zu halten. Also 7 Sachen kann man gleichzeitig merken und in Kurzzeitgedächtnis beibehalten. Manche können vielleicht ein paar mehr, aber in der Regel ist es ungefähr, bleibt es bei dieser Zahl. Also wie wir auch von Frau Preuß gehört haben, im Internet surfen, Fernsehen gucken, Musik hören, eine Zeitschrift lesen, alle gleichzeitig, werden wir nicht in der Lage, alle diese Informationen genau so gleich gut aufzunehmen. Und es kommt auch zurück zum Vortrag von Herrn Gudehus, wenn ich Ihren Namen richtig sage. Es kommt letzten Endes, liegt es an unserer Fähigkeit, Informationen aufmerksam aufzunehmen. Wir haben 2 Sorten der Aufmerksamkeit, die sogenannte automatisierte Aufmerksamkeit. Das ist, wenn man Auto fährt und man ist irgendwie beschäftigt und plötzlich merkt man, man ist 2 Kilometer weiter und man hat nicht bemerkt, dass man irgendwie die Strecke gefahren ist, weil die Strecke uns so bekannt ist, dass man das wirklich automatisch machen kann. Trotzdem bauen wir keinen Unfall, trotzdem fahren wir durch keine rote Ampeln. Also wir haben eine gezielte Aufmerksamkeit, aber auf Automatik. Die andere ist die kontrollierte Aufmerksamkeit. Und das Beispiel haben wir von Herrn Gudehus gehört, wo man ein Basketballspiel anschauen kann und nicht merken, dass ein Gorilla im Hintergrund tanzt, weil das Spiel in dem Moment für uns interessanter ist als alles, was irgendwie im Hintergrund abläuft. Und das ist genau die Problematik, mit der wir konfrontiert sind. Wir sind eigentlich nicht in der Lage, auf mehreren Dingen gleichzeitig aufzupassen. Wir müssen immer entscheiden. Und das heißt, auch wenn 7 Dinge gleichzeitig losgehen, werden wir trotzdem immer versuchen, oder unser Gehirn wird immer versuchen, uns auf eine dieser Aufgaben zu richten. Auch wenn wir meinen, ich bin super in Multitasking, ist man eigentlich dann relativ mittelmäßig in Multitasking, aber spitze in eine Aufgabe. Also das ist das, die Problematik, mit der wir konfrontiert sind. Und dann letzter Punkt dazu ist, dass wenn wir aus unseren Kurzzeitgedächtnisse, so aus diesen Momentaufnahmen, vielleicht diese 7 Sachen, die wir gleichzeitig versuchen zu machen, oder aus unserer gezielten Aufmerksamkeit eine Langzeiterinnerung bilden möchten, müssen wir eine Schnaufpause uns gönnen. Wir müssen eine Konsolidierungsphase, eine Art Befestigungsphase uns erlauben. Das braucht das Gehirn. Das dauert je nach Aufgabe mehrere Minuten oder mehrere Stunden. Und wenn wir dann versuchen, was zu lernen, gleich in der nächsten Minute machen wir die nächste Aufgabe und dann das nächste Gespräch, jetzt die nächste Aufgabe, bleibt alle diese Informationen in unser Kurzzeitgedächtnis und irgendwann mal geht es uns verloren. Also unsere Fähigkeit zu lernen geht uns nicht verloren, aber die Art, in der, durch der wir versuchen zu lernen, wird durch unseren modernen Alltag erheblich gestört.
Gibt es eine weitere Frage? Sonst stelle ich noch eine. Haju?
Ich habe noch einmal eine Frage an Herrn Gudus. Und zwar geht es um Ihre Auffassung, dass Medien zwar durchaus Werte vermitteln und Werte bilden, dass Werte quasi bei mir im Kopf sind als Wert. Und dann sprachen Sie an, dass beispielsweise der Theologe diese Werte natürlich auch kennt, aber dass sie nicht unbedingt verhaltensrelevant sind. Ja? Und die Frage oder die Überlegung, die wir im Jugendschutz haben, ist, ob es nicht doch so etwas gibt wie eine Art Konditionierung. Sie sprachen ja davon, dass wir bei positiven Erfahrungen Dopaminausschuss haben, also eine Form von Glücksgefühl entwickeln. Und bei negativen Erfahrungen sowas wie ein ganz schlechtes Gefühl, Angst vielleicht sogar, also ein ganz, ganz negatives Gefühl entwickeln. Und wir das im Grunde ziemlich lange erinnern. Sie sagten ja auch, dass das Gehirn gerade in solchen Fällen extrem aktiv ist und dass wir das extrem erinnern. Medien sind doch so etwas wie eine Art exemplarisches, symbolisches Handeln, also eine Art Probehandeln. Ja, wir haben, wenn wir uns einen Film angucken, in etwa die gleichen physiologischen Reaktionen, als würden wir das in der Realität erfahren. Sie sind nur geringer und sie sind kontrollierbarer. Wenn wir also davon ausgehen, dass wir in einem Medium etwas sehen, wo wir quasi bei einem Einbruch, bei einem Mord und so weiter erkennen, dieser Mensch wird hinterher jetzt in den Knast kommen und er hat die ganze Zeit Angst, dass er erwischt wird und so weiter, dann ist das ja im Grunde eine Kombination von einem bestimmten Wert, nämlich du sollst nicht töten, mit einem ganz bestimmten negativen Gefühl, nämlich der Angst, in den Knast zu kommen. Das heißt also, irgendwo kommt hier das negative Gefühl zum Vorschein. Auf der anderen Seite, wenn der Mörder, den wir nicht mögen, vom Kommissar dann erwischt wird beim Tatort, sind wir sozusagen froh und freuen uns und haben ein positives Gefühl, weil sozusagen unsere Emotion, die wir eigentlich während des Filmes hatten, wiederhergestellt ist und bestätigt worden ist. Das heißt, ist es nicht möglich, dass durch diese Form des Probehandelns, des exemplarischen symbolischen Handelns, sozusagen bei mir fast wie in der Realität negative und positive Gefühle ausgelöst werden, die ich dann sozusagen erinnere und die dann sozusagen stärker vielleicht als der Wert, der abstrakte Wert, den ich habe, verhaltensrelevant wird.
Jetzt müsste ich im Prinzip Herrn Grimm zitieren, weil ich finde, er hat weitgehend alles dazu gesagt. Also dass sozusagen das ja unterstellt erstmal, dass es einen bestimmten Medienkonsum gibt, eine bestimmte Erzählung, die dann eine fundamentale Rolle spielt und verhaltensrelevant wird. Das ist ja nicht realistisch, sondern realistisch, dass man ein breites Angebot hat. Also das ist sozusagen der erste Punkt. Und ich würde. Ja, die sind durchaus oft ähnlich. Und die zweite Frage ist, wird das verhaltensrelevant? Das ist ja die entscheidende Frage. Wird das, was man da sieht, verhaltensrelevant? Und da müsste man jetzt eine Untersuchung machen, da wäre Nordkorea, glaube ich, relativ gut geeignet, weil man da die Medienöffentlichkeit ziemlich gut kontrollieren kann, dass man die eine Hälfte nur bestimmte Dinge gucken lassen würde und die andere bestimmt. Und dann sie merken, es ist völlig unrealistisch, sich sozusagen damit intensiver zu beschäftigen und das genau zuzuschreiben. Das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube aber, dass Probehandeln insofern stattfindet, als dass es ja ganz gut ist, wenn man, das wurde ja auch schon angedeutet, als Gefahr, das kann aber auch gut sein, wenn man bestimmte Erfahrungen macht und jetzt kommt der entscheidende Punkt, lernt damit irgendwie umzugehen, darüber zu sprechen zum Beispiel, die zu verarbeiten und so. Das sind ja ganz positive Effekte und da ist es vielleicht sogar egal, was man gesehen hat oder so, wenn man eine gewisse Form von von Thematisierung beispielsweise von Dissonanz erlernt. Also man erlernt, mit unterschiedlichen Ansprüchen umzugehen oder so. Oder wenn man sieht, da ist jemand, der ist in einer Situation, die uneindeutig ist und es muss irgendwie aufgelöst werden oder so. Das sind ja auch Lerneffekte, die sozusagen jenseits von einer Moral oder sowas sind, sondern...
Wenn ich das aus meiner Sicht noch ergänzen darf, ich glaube, dass Medien vor allem dahingehend wirksam sind, dass sie die Plastizität vergrößern, nicht verringern. Weil symbolische Handlungen werden vorgeführt in vielfacher Ausformung, viel mehr als es jedem von uns möglich ist, das sozusagen durch praktische Erfahrung einzulösen. Wir haben also vor allen Dingen eine Multiplikation von Erfahrungs- und Handlungsalternativen durch die mediale Situation. Wenn es ein Problem gibt, was man generalisieren könnte, was man nicht jetzt an einzelnen Kommunikationsinhalten festmacht, dann meines Erachtens, dass daraus vielleicht auch so etwas wie eine Beliebigkeit dann der Formung resultiert. Dass ich so viele Alternativen am Ende vor mir habe, so ähnlich war das dann auch in der Endphase dieses Hypes der Nachmittagstalkshows. Da sind ja ständig verschiedene Handlungsmodelle vorgeführt worden in unterschiedlichster Richtung und das hat ja auch eine gewisse Attraktion dann ausgeübt, aber es hat sich dann an einem bestimmten Punkt zum Problem entwickelt, weil es nämlich nicht mehr nur diese Vergrößerung wurde selber zum Problem. Und dann musste sozusagen eine stärkere Verengung eingeführt werden. Ich glaube, dass dieser Aspekt im Zusammenhang mit der Hirnbildung bislang noch nicht hinreichend in den Fokus gerückt ist. Also ich stimme mit Ihren strukturellen Ausführungen über die Entwicklung voll und ganz überein. Die Frage ist nur, wie in diese Struktur konkret Medienerfahrungen eingreifen. Und im Grunde sehe ich auch gar keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Gedächtniserfahrungen außerhalb des Medienbereichs und dem, dass ich mir dann durch symbolische Handlungen eben auch noch weitere Alternativen klar mache. Denn was ist das Problem aus der Sicht des Individuums, das eine ganz bestimmte Erfahrung macht? Nehmen wir an, wir haben ein Paar, das mehrere Jahre zusammengelebt hat und jetzt ist es auseinandergegangen. Ja, und die Frau hat den Mann verlassen und er ist jetzt schwer traumatisiert und er neigt jetzt dazu, alle Frauen für untreu zu halten. Ich unterstelle, dass das jetzt hier so gewesen ist. Ja. Was macht er? Er wird sich, wenn er handlungsfähig bleiben will, erstens mal überlegen, da gab es doch noch ein paar andere in meiner Biografie, nicht alle Frauen sind gleich. Schon ist durch das Erinnern ein Stück Handlungsfähigkeit zurückgeworden, weil er ist ja jetzt erstmal in der Situation, sozusagen die gegenwärtige traumatische Erfahrung zu verabsolutieren. Unter diesem Eindruck steht er. Und Gedächtnis dient dazu, praktisch die aktuelle Erfahrung zu relativieren und Handlungsoptionen zusätzlich zu schaffen, die in der Situation vielleicht notwendig sind, um überhaupt wieder richtig handlungsfähig zu werden. Und natürlich kann ich auch mir einen entsprechenden Film anschauen und da entsprechende Konflikt-, Partnerschaftsmodelle oder wie auch immer anschauen. Also es wird im Prinzip nichts anderes gemacht als das, was eigentlich im Gedächtnisprozess auf der autobiografischen Basis ohnehin passiert. Es wird angereichert. Und am Ende kommt natürlich dann vielleicht eine bessere Orientierung raus. Auf jeden Fall ist es ein Mittel gegen Vereinseitigung einer ganz bestimmten Erfahrung, unter deren Eindruck man gerade steht.
Darf ich was dazu sagen?
Absolut.
Ich stimme Ihnen zu. Informationen, die man, egal aus welcher Quelle erwerbt, erweitert die Erfahrung, auf die man zurückgreifen kann, wenn man vielleicht eine Entscheidung treffen kann. Aber es ist wirklich extrem glaubhaft und kann ich wirklich sagen, endgültig bewiesen, dass das Fernsehgucken als Phänomen definitiv nicht die Plastizität des Gehirns stärkt und erweitert. Und ich kann ein sehr konkretes Beispiel geben. Und zwar ein Phänomen, das man als kognitiven Puffer-Hypothese vorgelegt hat und nachher bewiesen hat, dass gesetzt den Fall, und ich hoffe, das wäre nicht den Fall, es wäre unser Schicksal, alle hier im Saal an der Alzheimer-Krankheit zu leiden. Und wir können das nicht entkommen. Also die Medizin wird uns nicht heilen können, aber wir kriegen das alle. Grundsätzlich, wenn wir das bekommen würden, beginnt das schon viel früher, als man meint. Es kann so im 15., 16. Lebensjahr beginnen, aber die Symptome tauchen in der Regel viel später auf. Die Personen, die sehr passiv so auf Englisch nennt man die Couch Potatoes, man kann das Sofakartoffel übersetzen, die ihr Leben einfach vor dem Fernsehen verbringen und einfach ihr Alltag letzten Endes, ihr Abend, sage ich mal, ich weiß nicht, ob den ganzen Tag lang, aber letzten Endes extrem passiv den Fernsehalltag erwerben.
Darf ich da ganz kurz dazwischen gehen? Ist dieser Passivitätsbegriff dann nicht einfach ein viel größerer als einfach nur der zu sagen, ich gucke Fernsehen, sondern die sind passiv grundsätzlich
in ihrem Leben? Ich erzähle das zugleich. Ihr Wissen erwerben sie einfach, der Bürger, der einfach entweder arbeitet oder vielleicht in Rente geht und seinen Abend vor dem Fernsehen verbringt und keine Anstrebungen ausübt, intellektuelle Informationen zu erwerben. Und dann hat man dann die andere Art Person, die Fernsehen guckt, selbstverständlich, aber die ihr Leben lang sehr aktiv sich intellektuell mit Informationen auseinandergesetzt hat, neue Sprachen gelernt hat, sich weitergebildet hat, sich wirklich intellektuell weitergebildet hat und das wirklich von frühem Alter bis ins hohe Alter. Die Personen, so alle leiden dann am Ende an Alzheimer, aber die Personen, die sich wirklich extrem intellektuell beschäftigt haben, und zwar ihr Leben lang, die zeigen die Symptome ein, maximal 2 Jahre, bevor sie an dieser Krankheit sterben. Die Personen, die wirklich passiv in Form von keiner intellektuellen Anstrebung ihr Medieninhalt alleine durch das Fernsehgucken ihr Leben lang bekommen, die zeigen die Symptome 15 Jahre früher. Das heißt, indem man dann sich intellektuell beschäftigt und herausfordert und stimuliert, entwickelt dann das Gehirn eine enorme Plastizität und eine Kapazität, obwohl die Hirnzellen sterben langsam ab mit dieser Krankheit, die entwickeln trotzdem die Kapazität aus anderen Speichern im Gehirn, ihre Lernfähigkeit, ihre Fähigkeiten zu erschöpfen, sodass erst wenn das Gehirn fast vollkommen zerstört ist, zeigt man die Symptome und die andere, die diese Plastizität einfach auf eine sehr kleine Flamme halten, die leiden viel, viel früher. Und das ist wirklich in mehreren Instituten für Altersforschung auf der Welt schon belegt worden.
Also ich muss sagen, entschuldigen, ich behalte eine kleine Resthoffnung, dass es qualitativ hochwertige Fernsehfilme gibt und differenzierte Filme gibt, die mich auch fordern, die mich intellektuell anstrengen, denn sonst wäre es um weite Teile meines Gehirns schlecht bestellt.
Ja, ich meine nicht, dass wir unterscheiden zwischen Personen, die Fernsehen gucken und nicht, sondern Personen, die zuzüglich zu ihrem Fernsehen gucken, sich intellektuell herausfordern. Ja. Und das kann über Medien geschehen, aber das passive so Seifenoper schauen oder Talkshow schauen oder diese Nachmittagssendungen, wo man keine oder extrem wenig intellektuelle Anregungen bekommt, die sind negativ fördernd und nicht positiv.
Herr Gudus.
Ja, noch eine Ergänzung. Ich habe versucht, vorhin den Erinnerungsbegriff zu erweitern. Sie haben jetzt gerade als gesagt, es kann heilsam sein, dass man sich an frühere Beziehungen erinnert. Und dass das sozusagen die Erinnerungsprozedur ist, die bedeutsam ist.
Natürlich, alle gescheitert sind, ist es schlecht.
Ja. Genau, ja, müssen sie ja, sonst würde es sie ja noch geben. Aber das ist eine andere Frage. Ich glaube aber, dass der entscheidende Moment ein anderer ist. Der entscheidende Moment ist, dass man gelernt hat, mit beispielsweise Verlassensein umzugehen. Das ist das entscheidende Moment. Und dann kann man sich auf diese oder jene Geschichte beziehen und mit der neuen Sinn strukturieren. Aber die entscheidende Lehre ist eine andere. Und das würde ich jetzt auf den Fernsehkonsum insoweit übertragen, als dass die Form der Aneignung fundamental dafür sind, was damit passiert. Also das ist, glaube ich, das Moment, um das es hier geht. Also Menschen, die viel wissen, gehen im Museum und lernen viel. Die wenig wissen, lernen wenig. So ist das. Menschen, die nach Hause gehen und da über einen Museumsbesuch reden können, merken sich total viel. Die das nicht können, weil die soziale Umgebung nicht da ist, merken sich gar nichts davon. Und das kann man sicherlich auf die meisten medialen Erfahrungen, das wird Ihnen ja auch nicht neu sein, problemlos übertragen, nehme ich mal an.
Ich spüre jetzt eine leichte Aufbruchsstimmung da. Wir haben ohnehin überzogen. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, würde ich langsam zum Schluss der Diskussion kommen. Da hebt sich ein Arm. Herr Mikos, bitte.
Schönes Schlusswort. So, zum Fernsehen. Ganz gut.
Na gut, also ich will jetzt gar nicht aufs Fernsehen eingehen oder so, sondern meine Frage ist eher genereller Natur. Was ja das menschliche Leben kennzeichnet, unser aller Leben, ist Veränderung. Und zwar sozusagen vom Tag der Geburt bis zum Tag der Tod. Es gibt keinen Stillstand zwischendrin. Gibt es eine Erklärung dafür, dass Menschen trotzdem dazu tendieren, an bestimmten Phasen ihres Lebens Entwicklungen zu negieren, nicht mehr mitmachen wollen, nicht mehr weitermachen wollen, sondern eben halt auf einem bestimmten Punkt verharren, sagen wir mal. Sie haben vorhin auch ein bisschen negativ gesagt, dass neue Technologien eher so bestimmte Verarbeitungsmechanismen stören. Sie könnten die ja auch fördern. Weil ich zum Beispiel, definitiv, wenn ich 7 Dinge gleichzeitig machen kann, kann ich auch 7 Dinge benutzen.
Die definitiv. Man kann entscheiden, 3 Sat anzuschauen oder, sage ich nicht als Beispiel, aber man kann die digitale Medien, und das war auch meine Botschaft von meinem Vortrag heute, das ist nicht, man darf das nicht alles als negativ betrachten. Es kommt auf der Nutzung hin. Man kann, ja, wie gesagt, wir haben das auch zu einer Pause diskutiert, denselben Format immer wieder schauen, bis man eigentlich vom Fernsehen wegdöst. Oder man kann nicht nur Fernsehen, sondern Computer und alle anderen digitalen Medien als was extrem Positives betrachten. Aber um genau auf Ihre Frage zu kommen, ich denke, es ist die menschliche Natur, Sicherheit zu wollen. Und alle Änderungen, alle Wechseln bringen Unsicherheit mit. Und in bestimmten Phasen des Lebens ist es vielleicht bequemlicher und erwünschenswerter, keinen Aufbruch zu machen. Und das führt dazu, dass man vielleicht dann ganz bestimmte Entwicklungen widerstehen könnte. Es ist auch, werden Sie vielleicht alle bestätigen, Sie haben alle unterschiedliche Altern hier im Saal, umso älter wird man, desto schneller geht die Zeit vorbei. Und das ist, weil umso älter werden wir, desto viel mehr vom Alltag so vertraut ist, dass man das einfach auf Automatik machen kann. Und wenn man eigentlich sein Leben ausdehnen will, muss man dann viel Verwechslung da reinbringen, viele Veränderungen, viele neue Erlebnisse. Aber umso älter wird man, desto mehr muss man sich anstrengen, um diese aufregenden Erlebnisse zu finden, weil so viel bereits vertraut ist. Aber was ich nicht mitteilen wollte, ist, dass das nicht auch als Chance betrachtet werden kann. Ganz im Gegenteil. Ich denke, das ist etwas, das wir für unsere jungen Leute auch überlegen sollten, dass man digitale Medien sehr positiv anwenden könnte, um das Lernen zu stärken, weil man zappt offenbar in ein Bedürfnis in den Kindern rein, diese Interaktion zu haben. Aber man kann das zum Vorteil oder zum Nachteil benutzen. Das liegt dann in ihren Händen.
Ja, so eine wunderbar persönliche Position. Also ich bin ja voll bei Ihnen, dass diese Formbarkeit des Gehirns natürlich etwas Bewahrenswertes und Schützenswertes darstellt. Und mit intellektueller Anstrengung kann man da natürlich einiges tun. Und wir haben ja auch die Weltmeisterin vorhin erlebt. Ich bin sicher, sie ist am wenigsten Alzheimer gefährdet von uns allen hier. Aber warum soll jetzt, wenn man ein erfülltes, intellektuell auseinandersetzungsreiches Leben führt, dann plötzlich, wenn man zusätzlich auch hin und wieder mal RTL schaut, hier ein Problem entstehen. Also was ich glaube, was an Ihrer Interpretation eine Überinterpretation darstellt, ist, dass der Couch Potato, das ist jetzt eine Marke eines Mediennutzers, wo ich sagen würde, die gibt's, ja. Und das Problem ist aber nicht, dass der Fernseher schaut, sondern dass er keine anderen Sachen macht. Richtig. Ja, das ist die Verarmung. Aber das liegt nicht am Fernsehen. Und wir haben heute zunehmend den Savvy Viewer. Das ist jetzt mal, das ist das Gegenbild zum Couch Potato. Das ist der gewitzte Fernsehzuschauer. Savvy Viewer. Der gewitzte, okay. Der gewitzte Zuschauer, der gelernt hat, sich in der Auseinandersetzung mit den Strategien der Verblendung, die gerade bei Reality-TV-Formaten üblich sind, sein eigenes Gehirn trainiert, um dann das zu durchschauen. Und wenn er dann daneben auch noch Dreisat schaut oder vielleicht sogar tatsächlich mal dann in die reale Welt hinausgeht und eben nicht der vereinsamte Couch-Potato ist, dann ist das alles eine Bereicherung. Also ich glaube, der Konvergenzpunkt, und wo wir uns wirklich einig sind, ist, dass die Vielfalt etwas ist, was uns beweglich hält und uns intellektuelle Herausforderungen bringt. Und Medien können sehr wohl eine Bereicherung darstellen. Aber in manchen Fällen, wenn Sie dann nur noch Big Brother schauen und die Casting-Formate und wirklich Ihr Leben auf der Couch verbringen, dann haben Sie natürlich keine Verbreiterung vorgenommen. Das ist klar.
Der überzeugte Sofabewohner Thorsten Körner, die Moderation hier gemacht hat, will jetzt ein salbungsvolles Schlusswort, nicht Sprichwort, wäre auch gut, ein salbungsvolles Schlusswort suchen. Vielleicht finde ich es auch. Wir haben heute sehr viel gelernt, gehört über die Rolle des Gedächtnisses, über die Erinnerung. Wir sind niemand ohne Gedächtnis. Wir hätten keine Ich-Identität ohne Gedächtnis und in Erinnerung. Wir hätten keine Empathie für andere. Und Medien spielen im Dialog zwischen der Welt und uns eine wichtige Rolle. Sie können helfen, Identität zu stiften. Sie können vielleicht unsere Identität konstruktiv begleiten. Sie können uns vielleicht schaden in gewisser Weise. Wir haben noch nicht über alle möglichen Pathologien der Medienbildung gesprochen. Aber ich denke, wir gehen alle versöhnt und bereichert nach Hause. Dankeschön.